Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast mal wieder Professor Michael Mein. Herr Mein, ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Mein, Sie waren ja erst unlängst, sage ich mal, da, um ein Buch vorzustellen, Breaking News. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, zusammen mit einem Kollegen Kerem Schamberger, Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion. Das Buch ist dafür, dass es um die Kurden geht, relativ dünn, muss man sagen. Das haben Sie auch absichtlich gemacht. Es hätte dicker werden können. In der nächsten Ausgabe, die kommt, also die aufgearbeitet, wird es noch weitere Kapitel geben zu den Kurden, weil das Thema, das wird im Buch auch immer wieder klar, das Thema ist ziemlich komplex. Wir wollen versuchen, in diesem Gespräch dieses komplexe Thema dahingehend aufzudröseln, dass Menschen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigt haben, bisher nur gehört haben, Kurden, da war doch was mit Öcalan und PKK, sind doch verboten, jetzt ein Buch, ich weiß es nicht, dass sie sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen und die, die sich schon damit beschäftigt haben, sich eine neue Perspektive aneignen. Die wird in diesem Buch nämlich gezeigt. Bevor wir auf die Inhalte eingehen, warum haben Sie mit Kerem Schamberger, Sie sind beide bei LMU, überhaupt ein Buch über die Kurden geschrieben? Ist doch nicht Ihr Fachbereich.
Das ist ganz interessant, weil die Geschichte eigentlich genauso losgeht, wie Sie es gerade beschrieben haben. Der Verleger vom Westend Verlag hat jemanden gesucht, der ihm ein Buch über die Kurden schreibt. Er hat uns erzählt, er hat immer viel darüber gelesen und gehört, hat aber eigentlich nichts gewusst und dachte, da muss ich was machen. Hat dann Kerem Schamberger gefunden. Kerem ist bei mir Mitarbeiter am Lehrbereich, hat eigentlich zu promovieren über kurdische Medien, kurdische Journalisten.
Sie sind beide Kommunikationswissenschaftler.
Wir sind beide Kommunikationswissenschaftler und er hat gesagt, oh, soll ich das machen und weiß nicht so genau. Und dann habe ich gesagt, lass uns das doch zusammen machen, lass uns das, was wir beide gut können, zusammenbringen. Er ist wunderbar vernetzt in der Aktivistenszene, beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der kurdischen Frage. Und ich kann, glaube ich, diesen Blick von außen einbringen und kann auch das aufschreiben, was Kerem und die Leute in seinem Netzwerk wissen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das und wir haben gesagt, wir haben eigentlich zwei Motive, um dieses Buch zu machen. Zum einen wollten wir das, was man in der Öffentlichkeit so über die Kurden hört und weiß, verschieben. Man hört vor allen Dingen zwei Dinge. Man hört, Kurden sind Täter. Kurden sind Terroristen, Kurden haben was mit der PKK zu tun, Kurden bekämpfen auf illegale Weise zum Beispiel den türkischen Staat, das ist der eine Frame, den man hat.
Und Kurden sind sehr viele in Deutschland?
Und wir haben sehr viele, was man auch gar nicht so genau weiß, es gibt keine genauen Zahlen, weil Kurden bei uns in Deutschland eben Türken sind, Syrer, Iraker, Iraner und eben nicht als Kurden registriert werden. Es gibt keine Forschung zu Kurden, weil es keine Stelle gibt, die Kurden erfasst. Deswegen schätzen wir, dass es ungefähr eine Million Kurden in Deutschland gibt. Das ist also das eine, was man hört, Kurden als Täter und wir hören von Kurden als Opfer. Das haben wir bei Kobane gehört, Opfer des Islamischen Staates. Wir hören das bei diesem Städtekrieg, den die Türkei 15/16 nochmal neu geführt hat im Südosten des Landes, Kurden als Opfer des türkischen Staates. Und wir wollten eine neue Perspektive reinbringen. Wir wollten einmal zeigen, da gibt es was, was auch für linke Aktivisten hier in Westeuropa interessant sein kann, nämlich eine Utopie, eine Idee, wie Menschen anders zusammenleben können als bisher, jenseits von Staat, Macht und Gewalt, wie Öcalan das nennt, jenseits dieser kapitalistischen Organisationsweise, die wir gewöhnt sind. Das war also diese eine Idee, den Raum des Sagbaren beeinflussen, den Frame verschieben, unter dem wir die Kurden wahrnehmen. Und dann wollten wir vor allen Dingen zeigen, was das mit uns hier zu tun hat, mit deutscher Geopolitik, mit deutscher Außenpolitik, mit Wirtschaftspolitik, mit wirtschaftlichen Interessen, die dann unter anderem dazu führen, dass Demonstrationen wie die, die wir jetzt gerade zu 25 Jahren PKK-Verbot hatten, wie solche Demonstrationen mit massivem Polizeieinsatz begleitet werden, wo es immer wieder Verletzte auf Demonstrantenseite gibt. Mhm. Das war auch eine Idee, die wir in dem Buch rüberbringen wollten, zu zeigen, was hat das mit uns hier zu tun.
Mhm. Es hat mit uns zu tun, weil die Probleme, die wir außenpolitisch nicht sehen wollen, die wir verdrängen oder die wir sogar mit anschieben durch Waffenexporte in diese Region, die kommt durch den Import dieser Flüchtlinge natürlich nach Deutschland und machen sich hier natürlich Luft. Also von daher ist es ein mit hausgemachtes Problem.
Wobei Waffenexporte sind natürlich, jede Waffe, die exportiert wird, ist ein Problem, aber es macht in dem Außenhandelsbereich, den wir mit der Türkei zum Beispiel haben, eher einen kleinen Anteil aus. Also Saudi-Arabien ist da viel, viel größer. Ja. Wenn wir anschauen, wie viele Waffen wir dahin exportieren. Türkei baut mittlerweile mit deutschen Lizenzen selber Waffen. Also das ist eher das Problem
dort. Ja, also das ist ja eigentlich noch schlimmer, was Sie hier beschreiben. Aber dass wir zuletzt in den Medien von den Kurden gehört haben, ist, wenn es um die Region Rojava geht, ja, das ist dieses Projekt, zum Beispiel.
So wie in den Medien was davon hören.
Ja, wenn wir was davon hören, ja. Okay, aber das hat was mit Kurden zu tun und natürlich Peschmerga, ja. Auch Kurden. Können Sie kurz sagen, wo die ansässig sind, diese Peschmerga?
Gut, wir haben aus deutscher Sicht haben wir all die Jahre gute und schlechte Kurden unterschieden, legitime und nicht legitime Kurden. Mhm. Die Peschmerga, die wir 2014 mit Waffen unterstützt haben, ja auch mit Raketen und mit kleinen Waffen, das sind die Leute, die im Nordirak leben. Mhm. Die Kurden sagen Südkurdistan dazu, das sind die Leute, die sich um den Basani-Clan scharen, das sind die Leute, die seit 1991 im Irak eine Autonomie haben,
ja.
De facto Staatlichkeit, wenn auch nicht anerkannt, immerhin gibt es da so ein deutsches Generalkonsulat, aber keine Botschaft zum Beispiel, also keine Staatlichkeit, das sind die guten Kurden aus deutscher Sicht, auch
weil... Die auch deswegen die Milan-Raketen bekommen, ja, damit sie die NSB kämpfen, dann sind sie plötzlich interessant.
Ja, die sollten diese Raketen ja einsetzen, um den IS zu bekämpfen. Sie haben sie nachher auch in innerkurdischen Konflikten eingesetzt, unter anderem gegen die schlechten Kurden, gegen die illegitimen Kurden. Das sind die Kurden, die sich auf die Ideen von Abdullah Öcalan berufen und jetzt im Moment seit 2012 dieses Projekt in Norden Syriens anschieben, was Rojava genannt wird, was man in deutschen Leitmedien kaum findet. Also wir haben mal im Archiv der Süddeutschen Zeitung eine Schlagwortsuche gemacht und geguckt, wie oft tauchten dieses Wort Rojava da auf. Es ist total selten. Also de facto existiert Rojava oder Demokratische Föderation Nordsyrien, wie die Kurden das heute nennen, um zu zeigen, dass es ein multiethnisches Projekt ist. Das existiert in deutschen Leitmedien de facto nicht.
Herr Mayen, was Sie gerade haben durchsickern lassen, dass es eben auch innerhalb der Kurden zu Kämpfen kommt, zum Teil auch mit deutschen Waffen. Ich glaube, das ist das generelle Problem. Lassen Sie uns mal da einsteigen bei jemand, der noch nie etwas von Kurden und der Situation gehört. Also auch vielleicht mal Zahlen. Also in Ihrem Buch kann man lesen, die Kurden sind das größte staatenlose Volk der Welt. Wieso staatenlos? Verteilen die sich auf mehrere Länder und wie groß ist diese Zahl? Können Sie das mal aufdröseln für jemanden, der wirklich bei Null anfangen muss?
Es gibt unterschiedliche Zahlen, je nachdem, ob man das gut mit den Kurden meint oder schlecht. Wenn man es gut mit den Kurden meint, zählt man 40 Millionen. Wenn man es eher nicht so gut meint, kommt man bei 25 bis 30 Millionen raus. Ungefähr die Hälfte lebt in der Türkei. Es gibt ungefähr 10 Millionen im Iran, 5 Millionen im Irak und 4 Millionen im Norden Syriens. Dazu in Westeuropa mehr als 1 Million, wo Deutschland das Hauptsiedlungsgebiet ist. Mhm. Also wenn man in die Geschichte dieser Region hineinschaut, sieht man, dass in dem Moment, in dem die damaligen Großmächte, Frankreich und Großbritannien, den Nahen und Mittleren Osten untereinander aufteilt, die Kurden keine Gruppe sind, die für sich reklamiert, sowas wie einen Nationalstaat haben zu wollen oder haben zu können. Sie zählen also nicht. Insofern wird das Siedlungsgebiet der Kurden aufgeteilt auf 4 neue Nationalstaaten, die im Zuge der Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg entstehen, die am Reißbrett gemacht werden vom französischen und britischen Außenminister. Mhm.
Da sehen wir natürlich schon in der Materie, dass das wir heute in, ich nenne es jetzt mal Region Kurdistan.
Ja.
Was wir dort heute erleben, ist im Grunde genommen, ist das Erbe kolonialer Politik, die Sie gerade angesprochen haben. Also Sykes-Picot ist ein klassisches Beispiel, aber eben auch die Verträge 1920, 1922, Friedenskonferenz, Vertrag von Lausanne, von Sèvres, wenn ich es richtig ausspreche. Und immer sind die Kurden leer ausgegangen, obwohl sie auch an der Seite der Türkei bei den Befreiungskämpfen mitgemacht haben. Können Sie das mal aufdröseln? Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Warum sind die Kurden letztendlich leer ausgegangen bis heute? Während die Türkei ja als Staat anerkannt wurde, als Restrumpf des Osmanischen Reiches.
Ja, leer ausgegangen suggeriert, dass sie damals was hätten haben wollen. Gibt schon. Es gibt auch damals ein paar Menschen in der kurdischen Bewegung, die sowas wie einen Nationalstaat haben wollen. In einem dieser Verträge, in dem von Sèvres, gibt es 2 Artikel, die einen kurdischen Staat in Aussicht stellen unter ganz bestimmten Bedingungen, sehr komplizierten Bedingungen. Dieses Staatsgebiet ist auch sehr viel kleiner als das, was Sie gerade Region Kurdistan genannt haben, nur ein Drittel dieses Gebietes. Die Bedingung ist, dass man sich irgendwie mit der Türkei ins Benehmen setzt und da so eine Art Abstimmung hinbekommt. Das wird von kurdischen Nationalisten bis heute als erstes Indiz dafür gewertet, dass man ein Anrecht auf einen eigenen Staat hat. Wenn man aber genau hinschaut, gibt es in dieser Zeit, Ende des Ersten Weltkrieges, sowas wie ein kurdisches Nationalbewusstsein nicht. Die Kurden sehen sich zunächst mal als Osmanen. Das ist eine Sache, die sie mit den Türken gemeinsam haben. Und sie sehen sich als Muslime. Das ist eine zweite Sache, die sie mit den Türken gemeinsam haben. Insofern fällt es Mustafa Kemal, der dann Atatürk wird, relativ leicht, die Kurden für sein Projekt Türkei zu gewinnen. Und deswegen ist dann im Vertrag von Lausanne auch keine Rede mehr von einem kurdischen Staat, sondern da gibt es eine Türkei. Und die Kurden sind aus Atatürks Perspektive eine Volksgruppe, die man für dieses neue Projekt einer Türkei gewinnen kann. Mhm. Und dieses Projekt ist ganz klar auf ein einheitliches Türkentum ausgerichtet. Ein Staat, eine Flagge, eine Nation. Mhm. Atatürk fängt an, die Sprache zu vereinheitlichen. Er erfindet eine neue türkische Nationalsprache. Es gibt dann so richtig Schulen der Nationen, an denen diese neue türkische Sprache gelehrt wird.
Er modernisiert die Türkei, hat ja auch kein schlechtes Image, auch wie er mit Frauen umgeht, die Schrift wird umgestellt. Also von daher hat die Türkei einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Deswegen wird Atatürk in der Türkei auch als großer Reformer gefeiert, das muss man auch sagen.
Ja klar, man muss natürlich sehen, dass dieses Osmanische Reich schon in der Vorzeit des Ersten Weltkrieges schrumpft und schrumpft. Und die Jungtürken, die dann in der Türkei ab 1908 an der Macht sehen, sehen einen türkischen Nationalstaat als beste Möglichkeit, dieses Schrumpfen zu beenden. Als wenigstens einen Teil dieses alten Reiches so zu behalten, dass sie da eine Art von Staatlichkeit bekommen. Man muss auch sehen, dass der Nationalstaat eigentlich erst in diesem Moment die internationale Norm wird.
Ja.
Wir haben vorher diese großen Reiche, wir haben die Romanows, die da irgendwie in Russland unterwegs sind, wir haben die Hohenzollern, wir haben die Habsburger und die Ottomanen.
Wir haben Familienbetriebe und Clans.
Ja, genau. Dieser Völkerbund, der dann auf Englisch League of Nations heißt, das kommt erst in diesem Moment. In diesem Moment wird der Nationalstaat die internationale Norm. Und in diesem Moment schaffen es die Kreise um Mustafa Kemal mit der Türkei in dieses neue Gefäß hineinzukommen. Und die Kurden sehen sich damals, wie es schon gesagt, eher als Osmanen, Muslime und erst in dritter Hinsicht als Kurden. Es gibt also keine starke Bewegung, die diesen kurdischen Nationalstaat einfordert. Wenn man es genau nimmt, gibt es dieses kurdische Nationalbewusstsein eigentlich erst seit 30 Jahren.
Es gibt aber damals eben auch die Verteilungskämpfe, weil dieses Osmanische Reich, was ja riesig ist, ja, bis nach Jerusalem reicht, das weckt ja Begehrlichkeiten, nicht nur bei den Franzosen, sondern auch bei den Griechen zum Beispiel, ja, die sich da auch ziemlich ins Benehmen setzen, weil dass heute die Griechen auf die Türken so schlecht zu sprechen sind, umgedreht, hat auch mit Gegenseitigkeit zu tun. Aber die Kurden schlagen sich ja damals auf die Seite der Türken, sage ich mal, und kämpfen für Atatürk, werden aber eben nicht entlohnt, sondern später als, ich sag's mal, abschätzig Bergtürken, bezeichnet sagen, also so wie, man kann es nicht vergleichen, aber Bayern sieht sich immer noch etwas anders als der Rest von Deutschland und haben da ihren Nationalstolz, ihre Region, das sieht man auch, ist auch in Ordnung, aber es unterscheidet sich natürlich. Können Sie mal sagen, warum man zwar Gemeinsamkeiten hat, indem man Teil des Osmanischen Reiches ist, indem man muslimisch ist, aber das Kurdisch und Türkisch nicht viel miteinander gemeinsam haben?
Ja gut, es beginnt schon bei der Sprache. Nationen gründen sich ja auf Sprache, auf eine gemeinsame Sprache. Und Türkisch und Kurdisch, das ist also sehr weit voneinander weg. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Deutsch, Niederländisch, Englisch oder Italienisch, Französisch.
Ist nicht dieselbe Sprachfamilie.
Ist nicht dieselbe Sprachfamilie. Man muss, wenn man Türkisch lernen will und Kurdisch vorher spricht, also einen der kurdischen Dialekte, entweder Kurmanji oder Sorani, dann muss man ganz von vorne anfangen. Man muss eine neue Sprache lernen. Und das ist schon mal das erste Hindernis. Das wird versucht. Die türkische Zentralregierung verbietet Kurdisch auf der Straße. Es gibt dann keine Schulen mehr, in denen man Kurdisch lernen kann. Die nationalen Traditionen oder die kulturellen Traditionen der Kurden werden verboten. Man singt nicht mehr die Lieder, man darf die Kleidung nicht mehr tragen. Alles in dem Versuch, dieses türkische Einheitsvolk zu gründen.
Da möchte ich nochmal einhaken, um es nochmal klar zu machen, es kommt hier quasi zu einer ideologisch-ethnischen Säuberung. Auf einmal wird die Sprache, die man spricht, die einzige, die man spricht, die wird verboten.
Ja,
Kurdisch gibt es nicht mehr.
Wir hatten ja schon jetzt das Wort Griechenland da, wir hatten das Wort Kolonialpolitik da. Man muss sich das nochmal vorstellen. Da sitzen also 1916 die Außenminister von Frankreich und Großbritannien da und teilen den Nahen und Mittleren Osten auf. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei und trotzdem gibt es schon die Einflussgebiete. Die Franzosen gehen nach Syrien, nach Libanon, die Briten bekommen Palästina und Irak. Und das macht man am
Reißbrett.
Am Reißbrett und im Geheimen. Die anderen wissen gar nichts davon. Und dann irgendwann gesteht man der Türkei in den Verhandlungen zu, dass sie diesen eigenen Nationalstaat haben wollen. Das führt aber zu Vertreibung und Bevölkerung. Austausch, nicht nur zur Vertreibung oder nicht nur zur Unterdrückung von Kurden, sondern es müssen eben auch Griechen, es müssen Menschen, die Christen sind, dann nach Griechenland gehen und es kommen Muslime aus Griechenland in die Türkei.
Ja.
Und das ist ja die Wurzel des Konflikts bis heute.
Warum? Man entscheidet einfach, wer wohin muss und fragt diejenigen, die es betrifft, überhaupt nicht.
Und auch 30 Jahre später gibt es dann ja in Istanbul noch Pogrome gegen Griechen, die eben anders sind als die Idee vom muslimischen Türken, das vorgibt. Also dieser Norm-Türke, dieser weiße, sunnitische, heterosexuelle Mann, wer dieser Norm nicht entspricht, der hat es schwer in dieser neuen Türkei von Atatürk.
Mhm. Also das beschreibt ja auch, was Sie gerade sagen, letztendlich auch die Problematik, die wir im Middle East bis heute haben. Da kommt man von außen und sagt, hier beginnt Saudi-Arabien, hier ist der Irak und das muss jetzt so laufen. Es läuft bis heute nicht so, weil wir, ich glaube, diese Stammesgesellschaften auch überhaupt nicht verstehen. Wenn man Ihr Buch liest, dann plätschert man ein bisschen so in dieses Thema rein. Das finde ich auch sehr spannend. Ich dachte auch auf die ersten Seiten, wohin entwickelt sich das? Ist das leichte Kost? Ist keine leichte Kost? Und Sie wenden hier quasi einen Trick an, so wie bei The Sixth Sense. Man denkt, das wird Unterhaltung, ist aber keine. Weil Sie hier aus den unterschiedlichsten Perspektiven, nämlich die Kurdenfrage in Deutschland diskutieren. Können Sie nochmal den Ansatz des Buches beschreiben? Weil der ist überraschend und sehr gut, finde ich.
Ja, ist die Frage, ob, für wen es überraschend ist. Ich dachte, wenn wir jetzt so ein Sachbuch schreiben, wo wir nochmal einführen in die Verträge von Sèvres und Lausanne, wo wir Sykes-Picot nochmal erklären, wo wir die ganze Geopolitik von Deutschland erklären, wo wir über Wirtschaftsbilanz reden, das wird eher langweilig. Ne? Da sitzt man nach jedem Kapitel da und denkt sich, boah, habe ich wieder eins geschafft. Mhm. 20 Seiten, jetzt mache ich mal ein bisschen Pause und spiele ein bisschen Online-Spiele. Und
da gibt es auch Standardwerke, muss man natürlich sagen.
Da gibt es Standardwerke, genau, ja. da kann man da nachlesen. Unsere Idee war, dass wir über die Lebensgeschichten von Menschen in dieses Thema einführen, dass wir mit Menschen reden und deren Geschichten dann im Buch auch dokumentieren, die sich auf die eine oder andere Weise mit der kurdischen Frage beschäftigt haben. Und das sind nicht nur kurdische Aktivisten, mit denen wir geredet haben, sondern wir haben mit türkischen Linken gesprochen, wir haben mit Jesiden gesprochen, wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, wir haben mit deutschen Aktivisten gesprochen, die seit 20 Jahren dabei sind, wir haben mit deutschen Katholiken gesprochen, die aufgrund bestimmter Erfahrungen und Erlebnisse zu Mitkämpfern für die kurdische Bewegung wurden. Und heute, der eine ist dann halt Öcalan-Übersetzer.
Genau.
Jemand, der die Initiative Freiheit für Abdullah Öcalan leitet und die großen Bücher von ihm ins Deutsche überträgt.
Mhm. Öcalan sitzt ja seit knapp 20 Jahren, glaube ich, im Gefängnis. Und das ist für die, die einen kurdischen Staat verhindern wollen, auch gut so. Weil ich habe ihn mal verglichen, also im Geiste zumindest, mit zum Beispiel Che Guevara oder Thomas Sankara. Und wenn so ein charismatischer Führer, der wäre der Einzige, sage ich mal, der es schaffen würde, diese vier großen Kurden, die auf diese vier Länder verteilt sind, zusammenzuführen. Also wenn man das nicht haben möchte, muss er schön weiter gesiebte Luft atmen.
Aber er ist auch auf dieser Gefängnisinsel zu einem nationalen Symbol geworden. Ja. Normalerweise brauchen Nationen ja irgendwas, worauf sie sich beziehen können. Ein Berg, eine heilige Stätte, ein Fußball-Weltmeisterschaftssieg oder sowas. Ne? Oder eine Hymne, irgendwas, worauf man sich beziehen kann als Nation, weil man ja die anderen Menschen, die zur gleichen Nation gehören, nicht kennt. Man kann die gar nicht alle kennenlernen. Und Abdullah Öcalan ist, glaube ich, auch, weil er seit fast 20 Jahren im Gefängnis ist, zu so einer Art pankurdischem nationalen Symbol geworden. Mhm. Selbst die Leute, die wir aus deutscher außenpolitischer Perspektive für die guten Kurden halten, die Basani-Anhänger sind im Norden des Irak. Selbst diese Menschen akzeptieren, dass Abdullah Öcalan und die Menschen, die sich seiner Bewegung nahe fühlen, dass die was getan haben für das kurdische Bewusstsein, für die kurdische Nation. Also selbst da gilt er als jemand, den man aufgrund seiner Leistungen akzeptieren kann.
Mhm. Öcalan hat mit 24 Gleichgesinnten, wie es im Buch heißt, die PKK gegründet. Können Sie kurz mal erklären, was ist die PKK? Die ist ja jetzt verboten. Warum hat er die gegründet? Was war das Ziel der PKK? Ist es noch dasselbe, was wir heute haben? Und können Sie ein bisschen was zur Biografie von Öcalan sagen? Weil er bringt ja alles mit, was man aus klassischen biblischen Erzählungen als Propheten bezeichnen würde.
Ja, ist ganz interessant, dass er sich ja selber auch in einem seiner Bücher als Prophet konstruiert. Es gibt so ein Buch über seine Heimatregion Urfa, die er als Wiege mehrerer Propheten beschreibt. Und da ist es ganz folgerichtig, wenn man dieses Buch zu Ende denkt, dass da auch jemand wie Abdullah Öcalan herkommt. Zum PKK-Verbot können wir vielleicht nachher noch was sagen, weil die PKK nicht überall verboten ist, in der Türkei auch gar nicht verboten werden musste, weil sie sich dort niemals als legale Partei hat registrieren lassen.
Untergrundorganisation.
Von Anfang an. Ja, die PKK ist gegründet worden aufgrund der Einsicht, dass Kurdistan eine Kolonie ist. Das ist der Satz, mit dem Öcalan die Kurden wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt hat, den es nach diesen ganzen Unterdrückungsmechanismen, über die wir kurz schon gesprochen haben, die dann in den 20er Jahren beginnt, diesen Dornröschenschlaf gibt es dann. Das kurdische Bewusstsein ist weg, auch weil man nicht mehr Kurdisch sprechen darf, weil es Umsiedlungsprozesse gibt vom Südosten der Türkei in die großen Städte. In Istanbul leben 3 Millionen Kurden heute. Mhm. Also Öcalan schafft es mit diesem Satz, Kurdistan ist eine Kolonie, das kurdische National Bewusstsein wieder zu erwecken. Und die Idee der PKK ist, diese Kolonie zu befreien, diese Kolonie innerhalb der Türkei zu befreien.
Mhm. Und wenn, also Revolution.
Revolution, ja. Mhm. Die PKK gründet sich auf eine Ideologie, die man vielleicht Propaganda der Tat nennen kann. Also besonders aggressiv gegen, nicht nur gegen den türkischen Staat, sondern auch gegen die Feudalstrukturen in der kurdischen Gesellschaft vorgehen. Also ganz am Anfang gibt es Attentate auf kurdische Großgrundbesitzer, also auf das, was man auch als Unterdrückungsmechanismus bezeichnen kann. Öcalan ist jemand, der aus einer armen Leutefamilie kommt. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den großen Clanführern, die
Bauernsohn,
die die guten Kurden aus unserer Sicht repräsentieren, also Basani vor allen Dingen.
Ja.
Öcalan ein Bauernsohn, kommt also aus einem ganz anderen Hintergrund, bringt einen ganz anderen Hintergrund mit, als das Basanis oder Talabanis, der andere große Clan im Norden des Irak haben. Studiert dann in Ankara und Istanbul, lernt während dieses Studiums türkische Linke kennen, versteht irgendwann, dass türkische Linke sich nicht für die kurdische Frage interessieren und prägt diese Formel, Kurdistan ist eine Kolonie. Mhm.
Einer seiner großen Mentoren wird ermordet, das politisiert ihn. Er kommt ja ins Gefängnis und, glaube ich, sitzt 7 Monate. Und als er aussteigt, also wieder freigelassen wird, so lese ich im Buch, bezeichnet er sich dann ab sofort als Berufsrevolutionär. Also im Grunde genommen hat die Türkei durch die Politik, die sie betrieben hat, bis heute die PKK, Öcalan und diese ganze Anti-Türkei-Bewegung groß gemacht.
Das sehen wir generell. Wir sehen generell, dass der Staat sich seine Feinde selbst produziert. Das ist auch in Deutschland so, weil bei den Repressionen, die wir hier gegen linke Aktivisten, gegen kurdische Aktivisten haben, produziert sich der Staat immer wieder aufs Neue seine Feinde selbst. Und das sehen wir bei Öcalan auch. Er wird ins Gefängnis gesteckt für 7 Monate und kommt als geläuterter Revolutionär wieder heraus. Zumindest ist das ja die Erzählung, die er uns anbietet. Man muss immer vorsichtig sein, weil das, was wir über ihn wissen, kennen wir auch aus dem, was er selbst über sich aufgeschrieben hat. Das ist also auch das, was er möchte, dass wir über ihn erzählen.
Also hier wird ein Mythos geschaffen.
Ja, vielleicht braucht man das als revolutionäre Bewegung, dass man jemanden hat, an dem man glauben kann. Vielleicht braucht man es gerade in dieser Region. Wir hatten ja schon über Stammesstrukturen kurz gesprochen. Mhm. Das ist eine andere Kultur als bei uns. Man kann jetzt viel über Personenkult nachdenken. Ist das was wir eigentlich ablehnen müssen, diese Fixierung der kurdischen Freiheitsbewegung auf Abdullah Öcalan? Aber wenn man schaut, wie mit Atatürk bis heute in der Türkei umgegangen wird, wenn man schaut, was Erdogan jetzt für sich dort produziert, dann scheint es in der Region andere Strukturen zu geben als hier. Auch im Norden des Irak sehen wir das, wenn man schaut, wie die Menschen dort mit den Basanis und Talabanis umgehen.
Also ja, aber ich glaube, man muss jetzt nicht auf Öcalan schauen, um zu gucken, dass die Menschen diesen Personenkult frönen. Ich meine, was anders ist denn, wenn man über Deutschen spricht, Adenauer? Was ist denn Woodrow Wilson? Ja? Oder was sind denn amerikanische Präsidenten immer für uns? Was sind französische? De Gaulle. Das sind alles Figuren, die wir benötigen. Warum muss man sich die Frage stellen? Da sind wir tief in der Soziologie. Aber lassen Sie uns genau an diesen Punkt kommen. Er kommt aus dem Gefängnis raus und dann gibt es ja noch die PKK nicht. Er gründet die PKK mit dem erklärten Ziel, eine Kolonie zu gründen, die eben unabhängig ist, autonom ist. Können Sie mal erklären, warum empfindet die türkische Regierung bis heute diese Autonomie, die man ja gewähren könnte, okay, im Rahmen der Möglichkeiten können wir das synchronisieren, Rechte bis zu einem gewissen Grad. Warum empfindet die Türkei das als Bedrohung? Und warum findet die PKK und die Kurden nicht, wenn es um Befreiung doch geht, warum finden sie da auf dem ganzen Planeten und in der Region sowieso nicht Mitstreiter? Das scheint ja nicht nur die Türkei nicht haben zu wollen, ein autonomes Kurdistan.
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal gewesen. Ne? Was wir in allen 4 Staaten, über die wir schon gesprochen haben, sehen, ist, dass die Kurden als große Minderheit mit jeder Art von Autonomieforderung das fragile Selbstverständnis dieser Staaten bedrohen. Man muss diesen Schrumpfungsprozess des Osmanischen Reichs nochmal sehen. Man muss sehen, dass Staaten wie Syrien und der Irak auf dem Reißbrett geschaffen wurden. Da gibt es also nicht so etwas wie eine natürliche Staatlichkeit. Diese Staaten müssen permanent Angst haben, entweder weiter zu schrumpfen oder auseinanderzufallen. Mhm. Wenn man den Irak heute anschaut, das ist ja ein Failed State. Er erreicht nicht das, was man als Staat erreichen muss, also Sicherheit seiner Bürger zum Beispiel zu gewährleisten, gibt es da einfach nicht. Also haben die Regierungen in den Hauptstädten Sorge, dass diese große Minderheit, die Kurden, ihnen ihren Staat kaputt macht. Warum die Türkei bis heute nicht in der Lage ist, auf die Autonomiewünsche von den Kurden einzugehen, das ist eine große Frage. Es wäre nicht so viel, was man da schaffen müsste. Ich glaube, jedes Volk sollte das Recht haben, selbst bestimmen zu können, wie es leben möchte, sollte bestimmen können, wer da Bürgermeister ist, wie die Verwaltung organisiert ist. Warum will man das nicht machen? Das ist eigentlich ein relativ kleiner Schritt, den man als türkische Zentralregierung gehen könnte. Ist aber mit der Idee des türkischen Staates, die seit Atatürk da ist und von Erdogan nicht angetastet wird, obwohl er in vielerlei Hinsicht anders sein mag als Atatürk. Aber diese Idee, ein Staat, eine Flagge, eine Nation, diese Idee ist nicht angetastet
worden.
Eine Sprache. Diese Idee ist nicht angetastet worden. Und ich glaube schon, der Gedanke, dass man ein bisschen Autonomie gewährt, würde zu der Sorge führen, dass man den Staat verliert. Was ein großes Missverständnis ist, wenn ich Leuten draußen erzähle, wir haben ein Buch über die Kurden geschrieben. Das Erste, was kommt, ist, die wollen auch wieder so einen eigenen Staat haben, die machen uns Probleme. Wie die Katalanen uns Probleme machen, weil die einen eigenen Staat haben wollen. Haben wir einmal im Geografieunterricht gelernt, dass es Syrien gibt, Irak, und das wollen wir eigentlich nicht nochmal neu lernen müssen. Aber wenn man es heute anschaut, keine der kurdischen Gruppen möchte einen pan-kurdischen Staat haben. Auch die Gruppen um Barzani, die im Irak, im Norden des Irak, fast 30 Jahre Autonomie hatten und zweimal so ein Referendum abgehalten haben, auch die wollen keinen pan-kurdischen Staat.
Hat man sich von der Idee verabschiedet oder war das nie das Ziel?
Ich glaube, vielleicht ist es besser zu sagen, man hat sich von der Idee verabschiedet.
Wer hat sich da verabschiedet? Öcalan als Realpolitiker?
Ich glaube, nicht nur als Realpolitiker, sondern auch als Sozialtheoretiker. Der Vorteil wenn man das als Vorteil überhaupt sehen will, dieser langen Gefängniszeit, war, dass Öcalan Zeit gehabt hat, sich auch theoretisch mit Gesellschaftsentwicklung zu beschäftigen. Und das ist faszinierend, was er dort an Büchern gemacht hat, die ja entstanden sind als Eingaben an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und jetzt als theoretische Bücher darliegen, ja, und analysieren, wie sowas wie die kurdische Frage überhaupt entstehen konnte. Und eine der Antworten ist, die Öcalan gibt, Nationalstaat ist eine der Wurzeln allen Übels. Wir können nicht das Gleiche machen, was uns in diese Lage gebracht hat. Wenn wir einen kurdischen Staat gründen würden, dann würde es wieder Minderheiten in diesem Staat geben. Wenn man in den Norden Syrien schaut, da gibt es Araber, Aramäer, Assyrer, die werden dann wieder Minderheit in einem kurdischen Staat und werden in irgendeiner Weise unterdrückt.
Herr Mein, ich möchte hier einen ansetzen, weil ich glaube, das macht das Buch auch interessant. Da sind wir jetzt schon an dieser Stelle. Warum die Kurden für jeden, der das Buch liest, interessant sein könnten. Es geht hier um die Idee, ein anderes Gesellschaftsmodell zu haben. Also das, was wir heute als Nationalstaat erleben, der Repressivauftritt, der auch Kriege anderen Ländern erklärt, das möchte Öcalan nicht mehr. Aber das ist klar, dass das Teil einer neoliberalen Agenda ist, die er da aufheben möchte. Ja. Das ist mir schon klar, dass er da keine Freunde hat. Ja. Ja. Wann ist ihm das denn klar geworden, dass er da an einem ziemlich großen Rad dreht, weil er etwas sät, wenn sich das... Bei der PKK weiß ich nicht so ganz genau, die sind ja natürlich stark marxistisch angehaucht, ob die nicht auch kommunistisch angehaucht sind. Es werden auch andere so sehen, das will man eben nicht.
Ja, die PKK war in den 80er Jahren eine marxistisch-leninistische Kaderpartei. Die entscheiden sich ja irgendwann in den 80ern Kaderpartei zu werden. Das heißt, man ist da nicht einfach Mitglied und zahlt seinen Beitrag und ist montags auf der Versammlung und ansonsten ist man zu Hause. Man ist 24/7
Parteisoldat.
Man bekommt von der Partei das, was man für das Leben braucht. Parteikader zu sein heißt auch, dass man die Idee von Familie aufgibt. Selbst wenn man als Paar zur PKK geht, trennt man sich. Mhm. Weil man nicht auf der Folterbank wählen sollen muss zwischen dem Geliebten und der Parteiidee. Man ist dann Kader. Mhm. Das ist also eine andere Art von Partei, als die realsozialistischen Staaten im Osten Europas hatten.
Das ist also ideologisch durchgefärbt, aber vielleicht auch die einzige Möglichkeit, um einen Staat zu errichten. Ich meine, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich ständig auch immer gefragt, sprechen die jetzt gerade, wenn wir über die Situation reden, sprechen wir über die Kurden oder sprechen wir über die Palästinenser? Eine ähnliche Situation, muss man sagen, nur dass die Palästinenser deutlich weniger sind und noch schlechter abgestimmt haben, aber auch keinen Anwalt haben oder kein...
Vielleicht haben sie keinen Theoretiker. Wir haben ja gerade über die 80er gesprochen. Mit dem Ende des Realsozialismus ist eine Partei wie die PKK gezwungen zu überdenken, was man bis dahin gemacht hat. Und die Idee, die im Osten Europas umgesetzt worden war, ist gescheitert. Also muss man neu überlegen. Man fängt an, neu zu überlegen. Und dann entstehen Dinge wie Frauenbefreiung. Dann entstehen Dinge wie, wir müssen wegkommen vom Nationalstaat. Wir müssen wegkommen von dieser marxistisch-leninistischen Staatsidee, die uns die ersten 15 Jahre angetrieben hat. Und dieser Theoretiker Öcalan, der ist für mich auch als Sozialwissenschaftler faszinierend, weil wir haben solche Gesellschaftsentwürfe natürlich in den Sozialwissenschaften vorliegen, aber wir haben keinen, der umgesetzt werden kann, weil da ein Autor ist, der gleichzeitig in der Lage ist, so eine Bewegung zu inspirieren.
Würden Sie sagen, das, was in Rojava jetzt nochmal versucht wurde, was Öcalan antreibt, ist, was wir in der Räterepublik hatten, damals in Bayern, und was wir 36 in Spanien hatten, ist es das, da aufgesetzt, modernisiert?
Also Rätedemokratie ist eine der Ideen, die hinter dem Projekt Rojava stecken. Das ist auch das, was es, glaube ich, faszinierend macht hier für uns. Also weg von repräsentativer Demokratie, weg von großen Parlamenten, wo wir unsere Abgeordneten gar nicht mehr kennen, wo wir auch keinen Einfluss auf das haben, was Abgeordnete machen. Wo wir unzufrieden sind, sondern die Idee ist da, dass die Dorfgemeinschaft, der Stadtteil, dass das die Einheiten sind, wo die Sachen entschieden werden müssen. So maximal 150 Haushalte. Und ich muss dort auch hingehen in diese Versammlung, weil diese kleinen Einheiten das verteilen, was ich zum Leben brauche. Bulgur, Diesel, Reis, diese Sachen bekomme ich halt nur, wenn ich mitmache und mich einbringe in die entsprechende Struktur. Und dann ist diese Rätedemokratie-Idee, dass ich von unten nach oben gehe, dass ich also unten diskutiere, alle Dinge, die wichtig sind im Stadtteil, in der Gemeinschaft, dort bestimme und größere Sachen dann über so eine Art Pyramidensystem nach oben weiterreiche. Aber auch da haben die Delegierten längst nicht so einen Status wie bei uns Abgeordnete, die ja dann oft lebenslang im Landtag oder im Bundestag sitzen, sondern das wird nach einem Jahr auch wieder neu überlegt.
Herr Mein, wovon Sie gerade sprechen, Sie haben gerade auch Diesel erwähnt, man kann in Ihrem Buch ja lesen, die Revolution riecht nach Diesel, weil damit wird geheizt, ja. In der Region wird es dann auch sehr kalt. Aber was Sie hier gerade beschreiben, das ist doch direkte Demokratie.
Das ist noch direkte Demokratie schon. Direkte Demokratie verbinden wir hier oft mit diesen Volksentscheiden. Sowas haben die nicht, aber sie behandeln alle Fragen, die sie angehen, in der Gruppe, die das auch angeht. Mhm. Und das führt dazu, dass die Leute mitmachen. Meine, es gibt andere Gründe, warum Leute im Moment da mitmachen. Die Alltagsstrukturen sind halt andere als bei uns. Wir haben da keine kapitalistische Gesellschaft, die Menschen zwingt, von 8 bis 19 Uhr im Büro zu sein und dann irgendwie am Samstag das Geld, was man verdient hat, auszugeben, um auch zu zeigen, dass man einen Bürojob hat. Da läuft das anders. Wir müssen da keine Eigenheime in Syrien bauen. Da baut man einfach, wenn man bauen will. Ja. Und die Leute haben so ein Haus, in dem sie wohnen können. Da muss man nicht sparen und einen Bausparvertrag abklappen.
Ist das Anarchie?
Warum soll es Anarchie sein, wenn Menschen in der Dorfgemeinschaft miteinander sprechen und die Probleme, die sie haben, lösen? Anarchie klingt für mich so nach Chaos. Mhm.
Vielleicht ist Anarchie gar nicht Chaos.
Ja.
Vielleicht ist Anarchie, dass sich Dinge individuell entfalten können, man aber trotzdem aufeinander aufpassen, miteinander Sachen abstimmt. Wir haben das, wenn wir von Anarchie, und das ist ja auch ein Konzept, was uns die Medien vermittelt, was das wohl sein könnte, dann heißt es jeder gegen jeden, der stärkere, vielleicht ist das ja gar nicht so.
Nee, da ist die Idee schon Kooperation. Und das ist das, was Öcalan beschreibt, was in der mittelöstlichen Kultur wurzelt. Man redet eh miteinander viel stärker, als man das hier im Westen macht. Man ist miteinander unterwegs. Man sitzt man muss ja hier nochmal in so einen kurdischen Kulturverein gehen. Da sitzen die Menschen da, trinken Tee, essen ein bisschen was und reden über Politik. Dann läuft ein Bildschirm mit kurdischen Seifenopern. Man ist da zusammen. Das ist also sehr viel stärker ausgeprägt, als das in der deutschen oder überhaupt westeuropäischen Kultur da ist.
Man ist auch anders verwandt untereinander, das muss man dazu sagen.
Die Familien sind größer. Klar, und dann, was ich dann auch faszinierend finde, ist, dass Öcalan gesagt hat, Familie ist so eine Art kleiner Staat. Das ist so der Staat für jedermann. Der Mann ist der Besatzer in dieser Familie, kann da das im Kleinen leben, was der Staat im Großen macht, nämlich Gewalt ausüben. Also müssen wir die Frau befreien. Wir müssen, wenn wir die Menschheit befreien wollen, mit der Befreiung der Frau anfangen. Und es gibt in dieser Rätestruktur Frauenquoten, 40%. Es gibt eigene Frauenräte, die über die Belange entscheiden, die nur die Frauen angehen. Es gibt eigene Verteidigungseinheiten, wo Frauen unter sich sind. Schon mit der Idee, man muss die Frauen zunächst mal rauslösen aus der normalen Struktur und dann können sie, wenn sie Lust haben, vielleicht auch wieder mit der männlich dominierten Struktur zusammenarbeiten, aber auf eine andere Weise als vorher, weil sie nicht mehr die Unterdrückten sind. Und wenn man dann weiß, wie in dieser Region das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist, dann ist das natürlich eine Revolution in der Revolution, dass man das überhaupt denken kann. Das war auch in der kurdischen Bewegung, auch in der Öcalan nahestehenden Bewegung nicht so einfach, diesen Gedanken durchzusetzen. Es hat schwere Kämpfe gekostet, es hat Abspaltungen gegeben, gerade wegen dieser Frage, in den Jahren, nachdem Öcalan festgenommen wurde und verurteilt worden war. Also insofern ist das auch ein Prozess, der durchgelebt werden muss. Was man vielleicht auch wissen sollte, ist diese Struktur Kandil-Gebirge, da wo die bewaffneten Kräfte der PKK seit vielen Jahrzehnten das gelebt haben, was Öcalan in seinen Büchern theoretisch auch für die ganz normale Gesellschaft, also für normale Dörfer und Städte beschreibt.
Selbstbestimmt.
Selbstbestimmt, Selbstversorgung auch, das gehört auch dazu, eben nicht mehr in kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen leben, sondern sich das, was man zum Leben braucht, selbst anbauen, selbst dafür sorgen, dass man das hat. Da gibt es mittlerweile mehrere 10.000 Menschen, die das erlebt haben, die auch erlebt haben, welche Vorteile das hat, wenn man eben nicht mehr am Samstag loslaufen muss und mit einer Einkaufstüte durch Berlin läuft und schaut, dass man genug da eingekauft bekommt.
Aber das, was Sie hier beschreiben, das klingt ja wie eine Utopie, die mich vom Ansatz eben erinnert an Spanien 36 oder auch Thomas Sankara damals in Burkina Faso. Das sind alles Dinge, wo ich sage, kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren. Ich weiß nur, wie es ausgegangen ist.
Ja.
Und ich meine, wir leben heute in einer Zeit, da würde ich sagen, hat der Nationalstaat, feiert gerade Renaissance, und hat vor allem noch eine Armee.
Ja.
Ja? Costa Rica ist, glaube ich, der erste ein Nationalstaat, der da ohne auskommt. Ja. Dass wir in der Region, ich nenne sie trotzdem Kurdistan, kann man sich auf der Landkarte angucken, bei Google Earth gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Ja. Dass man dort keine Freunde hat, und zwar in keinem Bereich, hat damit zu tun, dass dort eben Nationalstaaten oder die Regierung in diesen Nationalstaaten immer noch davon ausgehen, dass sie nur in diesem Konstrukt, ja, obwohl es eigentlich für Middle East entworfen wurde und gar nicht von dort kommt, nur dort die Chance haben, überhaupt noch sich behaupten zu können, weil wir sehen ja, wenn Nationalstaaten sich auflösen, was dann passiert, sehr, sehr viel Chaos. Sind die Kurden, wie damals auch schon die Spanier und Thomas Sankara in Burkina, sind die zu früh dran? Muss der Planet erst umwelttechnisch vor die Hunde gehen, bis wir feststellen, dass dieses Konzept, dazu gehört ja Staat, Wirtschaftsform, das funktioniert nicht mehr?
Ist die Frage, was zu früh ist. Also ich würde sagen, es kann nie früh genug sein. Und das ist, glaube ich, auch für Menschen in Westeuropa im Moment faszinierend, dass es eine solche Alternative gibt, die versucht wird, in die Tat umzusetzen. Ich meine, das ist ein Kriegsgebiet, das darf man nicht vergessen. In Syrien ist Krieg seit 7 Jahren. Das ist nicht so einfach, gerade in diesem Gebiet, was mal das Armenhaus Syriens war, wo man zwar irgendwelche Erdölquellen hat, aber keine verarbeitende Industrie, wo man Schwierigkeiten hat, die Leute zu ernähren, gerade dort sowas aufzubauen. Und die Beispiele aus der Geschichte sind ja gerade gefallen. Man weiß, dass die dominante Struktur alles tut, um Alternativen kaputt zu bekommen. Mhm. Da wird sich die Welt im Zweifel verbünden gegen so ein Projekt wie Rojava. Und wenn wir mit unserem Buch auf Tour sind, bekommen wir relativ regelmäßig die Frage, wie man dann Revolution machen kann, wenn man von den US-amerikanischen Waffen abhängt. Also im Norden Syriens gibt es US-Soldaten, die auch die Verteidigungseinheiten, die sich den Ideen Öcalans nahe fühlen, sind von den USA mit Waffen unterstützt worden.
Damit sie gegen den IS kämpfen?
Damit sie gegen den IS kämpfen. Ohne die Unterstützung der USA wäre zum Beispiel der Sieg in Kobane nicht möglich gewesen. Und dann stellen so westeuropäische Linke die Frage, wie kann das sein? Wie kann ich eine Revolution machen auf den Bajonetten der Amerikaner, die ja nun bekanntermaßen der größte Feind jeder Revolution sind? Mhm. Und dann, wenn man dann liest, was die Menschen in der kurdischen Freiheitsbewegung dazu schreiben, dann ist denen schon klar, dass sie da ein Projekt haben, was an sich gar nicht funktionieren kann in dieser vermachteten Welt. Ich kann nicht mit 4 oder 5 Millionen Menschen in so einem Gebiet, in dem es eigentlich schwer ist, überhaupt zu überleben, weil es Wüste ist, weil es heiß wird im Sommer, da kann ich das eigentlich gar nicht schaffen. Also muss ich mir zumindest temporär Verbündete suchen. Ich muss taktisch agieren. Ich kann nicht mich gegen die ganze Welt stellen. Ich kann mich nicht gegen Russland, USA, Türkei, Iran gleichzeitig stellen, sondern ich muss immer versuchen, die Widersprüche, die es zwischen diesen hegemonialen und regionalen Mächten gibt, auszunutzen und da einen Weg für mich zu finden.
Aber da sind wir natürlich bei dem Problem des Brot ich esse, das Lied ich singe. Können die Kurden, wenn es um die Realisierung nach vielen Jahren, Jahrzehnten, also eines eigenen Staates und die Selbstbestimmung, können sie da von den Israelis lernen? Die haben das ja geschafft.
Das ist eine gute Frage. Ist die Frage, was sie geschafft haben.
Sie sind damit mit ihrer Idee durchgekommen. Zu einem ziemlich hohen Preis für andere, auch für sich selber. Das Image Israels ist nicht so, wie sie gedacht hätten, dass es ist. Es ist eine Besatzungsmacht bis heute. Da haben wir das Problem. Aber sehen Sie da die einzige Möglichkeit, wenn man es genauso macht, sollte man sich mit den Israelis verbünden und sagen, hey, könnt ihr uns, dann helfen wir euch. Wir sind dafür so eine Pufferzone bezüglich des Irans. Dann akzeptieren wir dieses Land wieder als Feind. Muss man es so machen?
Ich würde sogar sagen, das ist genau der Kontrapunkt zu Israel. Also Israel mag genau der Prototyp Nationalstaat sein, den Öcalan in seinen Büchern ablehnt. Und ich glaube, die Chance für die Kurden liegt genau darin, dass sie was total anderes machen. Dass sie was machen, was auch Menschen im Westen, die mit den Nationalstaaten, in denen sie leben, unzufrieden sind, anzieht. Und unsere Regierung unterstützt dieses Projekt in Rojava nicht, weil es da keine Staatlichkeit gibt. Man sagt, es gibt keine Ansprechpartner, mit denen wir da verhandeln können. Man geht dann eher über Damaskus zum Beispiel. Aber Menschen, die sich als Aktivisten sehen, die sich als Linke sehen, die unterstützen das schon. Vielleicht ist genau das der Punkt, wo man Unterstützung mobilisieren kann.
Können Sie, weil wir jetzt viel über Rojava gesprochen haben, mal erklären, Rojava ist eine Region. Wo ist die genau? Wer nimmt denn da alles teil? Weil das ist wirklich auch, es ist komplex. Man kann es nicht mit 2, 3 Worten beschreiben. Sie sind tief in der Materie. Was ist Rojava? Es ist ja mehr als nur ein Ort, es ist ja auch eine Idee. Was ist es?
Ja, es ist also erstmal natürlich ein Ort. Das ist südlich der Türkei. Die Türkei hat eine Mauer gebaut, 900 Kilometer lang, 3 bis 4 Meter hoch, damit der Funke nicht überspringt.
Das ist der revolutionäre Funke.
Der revolutionäre Funke oder der Funke Selbstverwaltung, Autonomie, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, die größte Angst für Ankara ist, dass die Kurden im Südosten des eigenen Landes anfangen könnten, sowas Ähnliches wie Rojava machen zu wollen, autonom werden zu wollen. Also hat man eine Mauer gebaut, die auch jeden Handel unterbindet, was die Versorgung in diesem Gebiet relativ schwer macht. Dann haben wir also südlich dieser Türkei-Grenze im Moment 2 große Kantone, die sich dort zusammengeschlossen haben, zu etwas, was sie Demokratische Föderation Nordsyrien nennen.
Das ist die Idee.
Das ist die Idee.
Demokratische
Föderation Nordsyrien, das ist keineswegs ein rein kurdisches Projekt, sondern die Idee von Öcalan und der Menschen, die mit ihm verbunden sind, ist schon zu sagen, wir beziehen alle Volksgruppen, die dort in dem Gebiet leben, mit ein. Das sind viele Flüchtlinge, also viele Araber, die da drin sind. Es sind auch Christen, die dabei sind. Es sind Assyrer, die dabei sind. Also ist schon der Versuch, mehr als ein kurdisches Projekt dort zu haben.
Gibt es hier Reibungsverluste? Weil da gibt es doch zum Teil auch ein anderes Frauenbild als das, was Öcalan jetzt präferiert.
Klar, es gibt ein völlig anderes Frauenbild. Es gibt nach wie vor Großgrundbesitzer. Es gibt also Menschen, die da mitten in der Wüste Paläste haben, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem versucht die kurdische Bewegung auch diese Menschen für sich zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, mit all den Problemen, die das im Alltag macht. Dass dieses Projekt möglich war, hat natürlich mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun. Assad war im Sommer 2012 eigentlich geschlagen. Der war nicht mehr in der Lage, sein komplettes Staatsgebiet zu kontrollieren und hat, ich weiß nicht, ob man das so salopp zusammenfassen kann, hat diese Region einfach freigegeben. Hat gesagt, ich konzentriere mich auf mein Kerngebiet, ich konzentriere mich darauf, Damaskus zu verteidigen und lass die Kurden da mal machen. Mhm. Und da muss man wissen, dass Abdullah Öcalan und viele Menschen, die der PKK nahestehen, relativ lange in Syrien gelebt haben.
20 Jahre war Öcalan im Exil.
War im Exil.
Hat sich dort mit Arafat getroffen.
Hat sich mit Arafat getroffen, ja. Hat ja auch von Arafat gelernt. Insofern ist die Parallele zu den Palästinensern gar nicht so falsch. Also die haben gemeinsame Trainingscamps am Anfang gehabt und die Idee der Camps ist dann von den Kurden übernommen worden. Es gibt auch Akademien in Syrien, schon in der Öcalan-Zeit dort. Also die Idee, da sowas zu machen, ist schon in einem Teil der Bevölkerung da.
Und man nutzt das hatte aber auch paramilitärischen Charakter. Man hat ganz klar gesagt, der Befreiungskampf kann nur bewaffnet passieren.
Ja, nicht nur Para, die haben ja natürlich militärische Einheiten. Da kann man wieder fragen, ob dann nicht doch ein Zeichen von Staatlichkeit geschaffen wird, wenn ich Selbstverteidigungseinheiten habe. Aber die Idee ist schon im Namen verankert. Wir haben da Selbstverteidigungseinheiten und der Krieg wird diesen Einheiten aufgedrängt, unter anderem ja durch den IS aufgedrängt. Mhm. Und dann ist, man kann das als Unglück sehen, dass es diesen IS gab. Für die Kurden war das ein Punkt, wo die Wahrnehmung in der Welt gekippt ist. Also mit Kobane, mit vor allen Dingen dem Völkermord an den Jesiden und der Unterstützung, die es gerade durch diese Volksverteidigungseinheiten gab, die der Öcalan-Idee nahestehen, damit ist die Wahrnehmung in der Welt gekippt. Da hat man gesehen, das ist was eigentlich unseren Werten entspricht. Da gibt es eine Gruppe, die selbstbestimmt arbeiten will, da gibt es eine Gruppe, deren Rechte als Menschen verletzt werden. Da müssen wir als aufgeklärte westeuropäische Demokraten dafür sein. Da kann es nicht mehr sein, dass wir die eine Gruppe, die Peschmerga von Barzani, mit Waffen unterstützen und die andere nicht. Und selbst konservative Parteien in Deutschland haben im Herbst 2014 gefordert laut darüber nachgedacht, auch die PKK mit Waffen zu unterstützen.
Sie reden von Kauder und der CDU.
Volker Kauder, die PKK titelt, die PKK gehört zu Deutschland 2014.
Das muss man sich reinziehen, bis heute verboten, sagt ein CDU-Politiker, eine offiziell als terroristische Partei oder Organisation anerkannte oder bezichtigte Organisation gehört zu Deutschland. Das würde, glaube ich, nicht so über die RAF sagen. Aber da möchte ich mal ansetzen, wenn man das Buch liest, bleibt natürlich auch so etwas wie Bitterkeit, wenn man sich parallel eben ständig mit Geopolitik und der Geschichte der Geopolitik der Westlichen im Middle East auseinandersetzt. Lüders und Co. Oder Craig Unger zum Beispiel, ja, über Bush und Familie Saud. Wie opportunistisch die, vor allem auch die deutsche Politik ist, da brauchen wir gar nicht nach Washington zu gehen, weil Sie auch gerade die Peschmerga nochmal erwähnt haben, da gibt es ja aus dem Jahre, glaube ich, 2015 ein Papier von der SWP, also Stiftung Wissenschaft und Politik, der Think Tank, wo Leute wie Perthes auch die Nachkriegsordnung für Syrien schon im Vorfeld auch wieder auf dem Reißbrett skizziert haben mit anderen. Da bewaffnet man die und als dann dort gegen den IS gekämpft wurde und den IS dort nimmt, dann wird die Idee der Autonomie, die man versprochen hatte, wenn ihr mitmacht, wird dann wieder unter den Teppich gelegt. Das gibt es dann plötzlich eben nicht mehr. Also ständig, im Grunde besteht die Politik nicht nur an den Kurden, sondern in der gesamten Region doch ständig aus Verrat.
Ja, also es gibt ein neues SWP-Papier, was von den gleichen Leuten wieder geschrieben worden ist. Und dort wird die westeuropäische Politik gegenüber den Kurden mit drei Leitlinien beschrieben. Leitlinie 1, es gibt legitime und nicht legitime Kurden.
Interessant.
Leitlinie 2, die Interessen der Türkei sind heilig. Und Leitlinie 3, wir entscheiden nach aktuellen politischen Interessen, wie wir taktisch vorgehen. Mhm. Und das kann man ja bis zum PKK-Verbot 93 zurückverfolgen, wenn man dieses Papier liest. Das sind über 50 Seiten langes Papier, in dem ja nicht nur der PKK die Tätigkeit in Deutschland verboten wird, sondern auch in einer ganzen Reihe von kurdischen Vereinen und Organisationen. Wenn man da reinschaut, wird ganz klar gesagt, das hat außenpolitische Gründe, dass man das macht. Wir wollen die guten Beziehungen zur Türkei nicht gefährden. Ja. Das ist der Grund, dass man die PKK verbietet. Mhm. Das, was man ihnen im Herbst 93 zur Last legt, Anschläge gegen türkische Einrichtungen in Deutschland, auf türkische Cafés, da kann man nie nachweisen, dass es sich um PKK-Handlungen handelt, sondern man vermutet das einfach mal und macht dann, weil Ankara das gerne möchte, geht man diesen Schritt, die PKK zu verbieten. Also
da sind wir natürlich ganz tief in der verdeckten Kriegsführung und da sollten wir uns an dieser Stelle vielleicht mal, weil wir jetzt so viel über die PKK geredet haben und Öcalan und die Kurden, vielleicht mal auch über das Gebiet reden, wo es die Kurden im Moment am schwersten haben, nämlich die Türkei. Man muss der Türkei zugute halten, dass sie schon mehrfach militärisch geputscht wurde und dass die CIA oft ihre Finger im Spiel hatte. Zuletzt 1980, neulich gab es ja auch einen Versuch, der gescheitert ist, wo man nicht genau weiß, wer es war. Aber Erdogan nimmt an, dass es wieder die Vereinigten Staaten waren, die dort gesagt haben, wir wollen die Regierung ersetzen. Dass wir die Türkei so behandeln, wie wir sie behandeln in Deutschland, hat vor allem damit zu tun, dass die Türkei länger als Deutschland hier ein NATO-Partner ist. Ich glaube, 1953 sind sie eingestiegen, Deutschland 1955. Und sie sind da am Brückenkopf und haben Länder wie zum Beispiel die ehemalige Sowjetunion, also Russland und auch den Iran an der Seite. Von daher, das weiß Erdogan und möchte für diese Position mit einem neuen Nationalstaat unterfüttert einen anderen Preis verlangen, als er den bisher bekommen hat. Haben Sie dafür Verständnis, dass ein Politiker sagt, ich lasse mich nicht mehr zum Narren halten? Ich will auch was dafür. Weil wenn ich mich darauf verlasse, was sie mir sagt, Papier, könnt ihr vergessen. Ich muss selbst die Tatsachen schaffen.
Ja, die türkische Regierung macht das ja geschickt. Sie hat auch schon interessanterweise nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde immer mit Moskau gewunken. Nur schon damals, als man in Lausanne am Tisch sitzt, ist die Sowjetunion Drohkulisse. Wenn Mustafa Kemal nicht das bekommt, was er bekommen möchte, dann kann er mit der jungen Sowjetunion paktieren. Und so macht er das heute auch, der Nachfolger, wenn man so will, der Nachnachfolger Erdogan. Mhm. Der taktiert da schon sehr geschickt. Man muss, wenn man Geostrategie nennt, muss man auch wirtschaftliche Interessen nennen. Da geht es einfach auch knallhart um Milliardenverträge. Wir hatten ja gerade den Besuch von Altmaier in der Türkei, wo über diese neue Bagdad-Bahn gesprochen wurde, um die Modernisierung des türkischen Schienennetzes. Da geht es um 35 Milliarden Euro.
Bagdad haben damals Deutsche gebaut, Briten wollten das verhindern, also das heißt, da gibt es schon,
da geht es um wirtschaftliche Interessen und der Konkurrent ist dann China, die Chinesen würden auch gern dieses türkische Schienennetz modernisieren. 35 Milliarden Euro ist einfach ein Betrag, an dem deutsche Wirtschaft nicht vorbeigucken kann. Also im Moment haben wir so ein Außenhandelsvolumen mit der Türkei von 40 Milliarden im Jahr, allein diese eine Idee, Bagdadbahn 2.0, wäre 35 Milliarden wert. Mhm. Und das ist dann auch kein Zufall, dass wir jetzt in Deutschland wieder verstärkte Verfolgung von Menschen haben, die kurdische Nationalitäten Symbole wie die Fahnen der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten
zeigen. Alles verboten. Sie schreiben im Buch, die BRD, die Regierung, sieht die Kurdenfrage durch die Brille Erdogans. Das ist so. Das heißt, im Buch kommt auch vor, dass ein Aktivist, ja, ein Linker, der sich für die kurdische Sache stark macht, nicht genau weiß, wer ihn schneller verhaftet, die deutsche Polizei oder der türkische Geheimdienst. Ja,
das ist Meli Kiyak, die hier Theaterkolumnistin am Gorki-Theater ist. Ja. Also das ist so, kann man so sagen, ist die Frage, muss es so bleiben? Müssen wir weiter dieses PKK-Verbot haben? Wir haben das 25 Jahre. Hat es uns irgendwie der Lösung der kurdischen Frage näher gebracht? Mhm. Hat das irgendwas verändert in der Türkei? Wir haben über 20 Jahre nach dem PKK-Verbot wieder Städtekrieg in der Türkei gehabt. Wir haben in Deutschland über diesen Träger-PKK-Verbot die Möglichkeit, linke Aktivisten zu kriminalisieren in Deutschland, weil sie zum Beispiel Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung zeigen. Mhm. Also ich glaube, das wäre der erste Punkt, über den man nachdenken musste. PKK-Verbot aufheben, diese Möglichkeit, Aktivisten zu kriminalisieren, beenden.
Mhm. Dieter Diem war auch in der Demonstration und hat gesagt, ich halte das Bild von Öcalan hoch, das darf ich glaube ich noch, wenn ihr die PKK-Flaggen wieder in die Taschen steckt.
Ja, das war bei dieser Nevros-Feier in Hannover, unter dem Deckmantel des PKK-Verbots werden alle möglichen Sachen verboten. Da werden also Menschen ihrer Rechte beraubt, zum Beispiel
Das Neujahrsfest zu feiern,
ja. Auch Hochzeiten auf bestimmte Weise zu feiern, Fußballspiele zu spielen, bei denen bestimmte Fahnen gezeigt werden. Das sind eigentlich so elementare Menschenrechte, die wir hier Menschen verweigern, die sich als Kurden sehen und das auch zeigen möchten, die das auch in der Öffentlichkeit zeigen möchten.
Mhm. Das hat alles mit der Außenpolitik natürlich zu tun. Lassen Sie uns aber mal auf eine Zeit kommen, wo es den Kurden in der Türkei besser ging. Es gab ja mal eine Reformpolitik, die, glaube ich, bis 2007 ging, wo man davon ausgehen konnte, selbst die Türken haben damals AKP gewählt. Das fand ich erstaunlich, habe ich nicht gewusst im Buch.
Die Kurden,
ja. Dass man dachte, ja, habe ich die Türken gesagt? Dass die Kurden die türkische Partei, die große Erdogan-Partei gewählt haben, weil sie dachten, da passiert was. Und sie hätten aber eine kurdische Alternative gehabt. Können Sie die Situation mal beschreiben? Weil das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man das liest.
Ist sogar länger als bis 2007. Es gibt immer wieder Phasen, seit die AKP an der Macht ist, also seit 2002, in denen sowas wie kulturelle Öffnung zu beobachten ist. Wir haben mittlerweile einen Fernsehsender, Staatsfernsehsender, TRT Kurdi, der auf Kurdisch sendet, ist undenkbar in der Zeit vor 2002. Ja. Also in der Zeit, in der Kurdisch sprechen auf der Straße ein Problem war, in der sich Menschen nicht getraut haben, in der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie Kurden sind, wo auch Eltern ihren Kindern nicht mehr gesagt haben, dass sie Kurden sind, weil diese Eltern wollten, dass diese Kinder in der Schule keine Schwierigkeiten bekommen, sondern ganz normal mit ihren türkischen Mitschülern und Mitschülerinnen da zusammen sein können. Also da gibt es eine kulturelle Öffnung, es werden bestimmte Buchstaben wieder erlaubt, die mit der Buchstabenrevolution in den 20er Jahren verboten worden sind.
Kurdisch wird zum Wahlfach an der Universität.
Kurdisch wird zum Wahlfach an der Universität. Man kann auch in der Schule in so Wahlfacheinrichtungen kurdisch lernen. Bestimmte Namen sind wieder erlaubt. Es gibt so eine kulturelle Öffnung. Es ist kein Problem mehr, auch kurdische Kleidung auf der Straße zu tragen. Aber das ist natürlich alles unter diesem, mit diesem Ziel, Wählerstimmen zu gewinnen, zu sehen.
Warum fallen die Kurden denn darauf rein?
Das ist die Frage, ob sie darauf reingefallen sind. Also hat man nicht als Mensch einfach auch Hoffnung, dass sich Dinge verbessern können, dass Dinge anders werden können?
Mhm. War das denn damals von Erdogan ehrlich gemeint? So könnte man ja auch fragen. Und er ist dann enttäuscht worden.
Das ist immer schwer, einen Politiker reinzugucken. Ne? Ist das ehrlich gemeint oder nicht? Wenn man von heute aus das sieht, könnte man vermuten, dass es Taktik war. Dass also dieses als er gemerkt hat, dass dieses Ziel, ich verhindere eine starke pro-kurdische Partei im Parlament, als dieses Ziel nicht mehr zu erreichen war, das ist passiert im Juni 2015, in dem Moment, wo die HDP über die 10%-Hürde springt, die ja übrigens ja nach diesem Militärputsch, den Sie gerade erwähnt haben, von 1980 eingeführt wird, um kurdische Interessenvertretung im Parlament zu verhindern. 10%-Hürde, eigentlich ein Unding in einer Demokratie, die Interessenvertretung auch im Parlament haben will.
Zum Putsch ganz kurz noch, das war ja 1980, das war die CIA und das war eben ein Militärberater aus den USA unter Präsident Carter, der dann Carter nur steckt, unsere Jungs haben es getan. So viel zum Thema Carter. Ja, weil der sich ja, also dass amerikanische Präsidenten, egal welches Image sie haben, sowas machen sie halt auch die ganze Zeit. Da sehen wir eben auch Geopolitik, die bis heute nachwirkt. Ja, ja. Wir können also nicht nur sagen, der Erdogan ist ein böser Bube, das stimmt, aber der hat ziemlich viele gute Partner im Westen, die wir bis heute feiern.
Ja klar, also diese Verfassung von 82 führt dann halt wieder Demokratie ein, unter anderem mit der 10%-Hürde. Und warum sollen die Kurden dann in dem Moment, wo Erdogan kommt, kulturelle Öffnung verspricht, ja auch verbal auf großen Kundgebungen sagt, dass er die kurdische Frage lösen wird und zwar mit Demokratie lösen wird, warum soll man ihn in dem Moment nicht beim Wort nehmen? Wir erzählen ja im Buch diese Geschichte von Leyla Imrit, die jüngste Bürgermeisterin in der Türkei, wurde jüngste Bürgermeisterin in einer Großstadt 2014 bei einer Wahl, die in der Nähe von Bremen sitzt, die erlebt
Friseur.
Hat... Friseuse, ja, weil sie nichts anderes machen kann aufgrund ihrer Zugehörigkeit. Also ihr droht, als sie 18 wird, Abschiebung. Deswegen kann sie nicht studieren, sondern muss einen Beruf lernen, weil sie einen Ausbildungsvertrag braucht, um überhaupt in Deutschland bleiben zu können. Diese Frau hat in den 90ern erlebt, wie in Cizre, das ist die Stadt, aus der sie kommt, wie da türkische Panzer das Nevros-Fest 1993 beschossen haben. Sie hat ihren Vater verloren, der PKK-Kommandant in der Stadt war, ist dann zu Verwandten in die Nähe von Bremen geflohen. Und sie nimmt diese Zeichen der Öffnung, die sie dort spürt, als Signal, dass sie wieder zurückgehen kann.
Es gibt auch einen sehr guten Dokumentarfilm darüber, muss man sagen.
Ja, der Leyla, diesen Dokumentarfilm Leyla, mein Herz. Also sie nimmt das als Anlass oder als Signal dafür, dass es sich bessern könnte und geht zurück und fängt an, sich dort auch politisch einzusetzen. Sie wird Bürgermeisterkandidatin der HDP, der Demokratischen Partei der Völker, und wird da mit überwältigender Mehrheit gewählt.
Wie alt ist sie?
Sie ist, glaube ich, jetzt 30. Mhm. Ja, sie ist, denke ich, Jahrgang 88.
Mhm. Ja. Es gibt da auch diesen Dokumentarfilm, eine relativ junge Frau steht da vor sehr vielen älteren Herren und ist Bürgermeisterin in der Pampa. Ich meine, wenn man in Bremen als Friseurin gearbeitet hat, dann ist man plötzlich in diesem Gebiet. Das ist schon sehr abstrus, aber es funktioniert.
Ja gut, es funktioniert ein bisschen anders als bei uns. Solche Art von Wahlen funktionieren. Die HDP weiß, dass sie die Wahl 2014 gewinnen wird, egal wen sie aufstellen wird. Deswegen passiert das Eigentliche vorher. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die dort um das Bürgermeisteramt kandidieren, müssen vorher mit den Menschen reden, müssen sich auf Versammlungen stellen. Irgendwann entscheidet die HDP, dass sie Cizre einer Frau als Bürgermeisterin geben möchte. Also stehen dann bei der entscheidenden Wahl 12 Frauen auf der Bühne und diese Versammlung von 600-700 Leuten entscheidet, dass Leyla Imrit diejenige ist, die man ins Rathaus schicken wird. Mhm. Wenig später wird dann wieder von der HDP entschieden, dass man das Prinzip Doppelspitze einführt. Das ist auch so eine Idee der kurdischen Freiheitsbewegung, dass wir überall einen Mann und eine Frau haben. Leyla Imrit ist als Frau gewählt worden und bekommt dann einen Mann als Co-Bürgermeister dazu, was auch wieder Probleme macht, weil die Menschen sich dann doch überlegen, okay, vielleicht ist diese junge Frau, die da aus Deutschland zu uns gekommen ist, die zwar sehr gut Kurmanschi, also einen kurdischen Dialekt spricht, aber nicht so gut türkisch, vielleicht ist die doch nicht in der Lage, das Bürgermeisteramt zu erfüllen. Sie muss also sich auch gegen solche Zweifel da durchsetzen. Also selbst was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass selbst diese Frau diese Anzeichen einer kulturellen Öffnung als Indikator dafür nimmt, dass es nun doch besser werden könnte, dass die Zeit der absoluten Unterdrückung vorbei ist und man da sein Kurdischsein ausleben kann.
Hm. Professor Mayen, wenn wir uns die Türkei heute angucken, hat sich die Situation dramatisch geändert. Wie kam es dazu? Und gab es dafür einen Anlass, wo man sogar aus der Sicht Erdogans sagen kann, das verstehe ich?
Man kann diesen Wahlausgang im Juni 2015 als einen Anlass nehmen. Die Wahl führt dazu, dass die HDP mit 13% ins Parlament kommt. Die AKP verliert dadurch ihre absolute Mehrheit. Und in dieser Situation hat Erdogan sicher wie jeder Politiker mehrere Optionen. Er entscheidet sich für Eskalation. Er entscheidet sich dafür, Eskalation zuzulassen und eine Neuwahl anzusetzen, die ihm dann im Herbst die absolute Mehrheit bringt, aber in die Türkei einen innerstädtischen Krieg bringt. Also türkische Panzer fahren in kurdische Städte. Eine Stadt wird sogar aus der Luft bombardiert, Nusaybin, von der türkischen Luftwaffe bombardiert. Dieser Städtekrieg führt dazu, dass Altstädte, die von der Regierung schwer zu kontrollieren gewesen sind, zerstört sind, jetzt neu aufgebaut werden, mit anderen Menschen besiedelt werden, mit Menschen, die sich diese Neubauten leisten können und leichter kontrollierbar sind, weil die Gassen heute halt einfach so nicht mehr da sind, sondern das Reißbrettstraßen sind, die man...
Hat Erdogan vielleicht durch diesen Wahlerfolg der HDP gedacht, also die Türken wollen dann doch einen eigenen Staat? Also wenn man sich anschaut, wenn man sich das mal anschaut, dafür gibt es, um das zu denken, dafür gibt es einen Anlass. Jetzt egal wie legitim man das sieht, weil ich sehe es immer als legitim, ja, wenn ein so großes Volk sagt, wie auf der Krim, wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir sehen es zum Beispiel im Irak. Im Irak haben die Kurden nie eine Rolle gespielt, keine große Rolle gespielt. Zum ersten Mal sind sie auch aufgetaucht. Damals, während einer der Golfkriege, wurden sie ja, nachdem Saddam Hussein von uns stark aufgerüstet wurde und regelmäßig Giftgasanschläge auf den und Krieg gegen den Iran geführt hat, während dieser Iran-Kontra-Affäre, hatte er dann auch in Halabja, glaube ich, 5000 Kurden umgebracht. Da fielen die zum ersten Mal auf. Seit 91 haben sie dort eine autonome Situation, aber wollten sich dann auch abspalten und wurden dann von der Regierung in Bagdad bekämpft, obwohl der Präsident selbst Kurde war. Ja. Also von daher verstehe ich, Erdogan sagt, also wenn man denen den kleinen Finger gibt, nehmen sie sich die ganze Hand. Haben die Kurden sich die Situation heute in der Türkei selbst eingebrockt?
Ja, wir haben ja über Anlässe geredet. 2015, in dem Moment, wo die Politik der Eskalation ausgerufen wird, gibt es natürlich einen anderen Anlass, auch noch einen außenpolitischen Anlass. Wir sehen, dass dieses Projekt Rojava wächst. Wir sehen, dass der IS bei Kobane besiegt worden ist. Wir sehen, dass es internationale Unterstützung für dieses Projekt gibt. Und dann haben wir dieses, was wir vorhin schon unter dem Funkenüberspringen besprochen haben, haben wir natürlich diese Gefahr. Mhm. Die Kurden fangen an, in den türkischen Gebieten Selbstverwaltung auszurufen im Sommer 2015, also in immer mehr Rathäusern. Dann arbeitet man anders, als es die türkische Regierung für richtig hält. Man fängt an, Zivilgesellschaft einzubeziehen in Entscheidungsprozesse, Jugendgruppen, Frauengruppen, Umweltgruppen. Man fängt an, dieses Co-Bürgermeister-System einzuführen in den Rathäusern. Insofern mag es sein, dass Ankara dort eine größere Gefahr sieht für diese kurdischen Autonomie- und Selbstverwaltungsbestrebungen, als es das in den Jahren davor der Fall gewesen ist.
Würde irgendein anderer Staat das anders sehen, wenn wir das in Deutschland mal übertragen, dass immer mehr Länder anfangen, autonom zu arbeiten und Berlin zu widersprechen, also praktisch respektlos gegenüber Berlin sind. Glauben Sie, dass das anders wäre hier?
Ja, ich glaube, man muss das von der Tagespolitik lösen. Man muss das schon in der 100-jährigen Geschichte der Türkei, fast 100-jährigen Geschichte sehen. Man muss sehen, dass diese kurdische Frage von Anfang an steht. Und man muss auch sehen, dass die türkische Zentralregierung von Anfang an auf die gleiche Weise mit diesem Problem umgegangen ist. Und wir finden auch schon in den 20er und 30er Jahren Bombardements von kurdischen Städten, unter anderem ja mit Frauen in den Flugzeugen. Ja. Das ist dieser Widerspruch, dass also einerseits modernisiert wird und unter dem Deckmantel... Und
eine direkte Verwandte darf dann bombardieren.
Ja, eine Adoptivtochter. Unter dem Deckmantel von Modernisierung geht man eigentlich in die Urzeit und in die Steinzeit zurück, indem man Bomben auf Landsleute ja eigentlich wirft. Mhm. Insofern finden wir da eine Kontinuität der Politik von der Zeit Atatürks bis in die Gegenwart. Also ich würde es nie so tagespolitisch sehen, deswegen ist es schwer vergleichbar. Wer sollte jetzt in Deutschland anfangen, da eine eigene Republik haben zu wollen?
Mhm. Aber ich weiß, dass das immer schwer vergleichbar ist, weil man kann das passt letztendlich nie, weil die Situation immer eine völlig andere ist. Und deswegen hinkt der Vergleich. Aber trotzdem lassen Sie vielleicht mal, was wir vielleicht eher noch nachvollziehen können. Angenommen, die Kurden würden versuchen, eine Region so zu kontrollieren, einzufärben, nach ihrem Gusto zu gestalten, wie wir das in Tirol zum Beispiel sehen. Da weiß man ja auch nicht so ganz genau, das ist Italien, aber trotzdem sprechen die Deutsch und dann leben die trotzdem italienisch, aber trotzdem Deutsch. Wäre das eine Möglichkeit, sich auf diese Art, diesen Status quo zu einigen?
Ich würde vermuten, dass das das Ziel der verschiedenen kurdischen Gruppen ist, dass man sagt, lasst uns doch in dem Gebiet, in dem wir die Mehrheit haben, selbst bestimmen, wie wir leben wollen und lasst uns die Idee vergessen, dass wir da einen kurdischen, pankurdischen Staat über alle vier Länder hinweg haben wollen oder nur einen kurdischen Teilstaat, wie das im Norden des Irak versucht worden ist, sondern lasst uns einfach selbst bestimmen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, die wir in der Region haben. Lasst uns eine Beziehung zur Zentralregierung aufbauen, die beiden Seiten erlaubt zu leben. Wahrscheinlich muss man ja in Syrien auch eine ähnliche Lösung finden. Wenn der Syrienkrieg dann mal vorbei ist, muss man sich mit Assad oder wer immer dann in Damaskus regieren mag, ja irgendwie ins Benehmen setzen. Ja. Und das kann ja auch nur auf diese Weise laufen, dass man sagt, okay, wenn wir selber entscheiden können, wie wir da im Norden leben, dann haben wir auch kein Problem damit, über die Verteilung der Erdölressourcen nachzudenken.
Diese Kurdenfrage, über die wir die ganze Zeit sprechen, ist das überhaupt ein Thema bei den United Nations? Wäre doch eigentlich.
Wäre ein Thema, ja, wäre überall ein Thema, weil wenn wir reden viel, seit Woodrow Wilsons 14-Punkte-Plan reden wir über Selbstbestimmungsrecht der Völker und wir haben da ein Volk, dem dieses Selbstbestimmungsrecht verwehrt wird seit 100 Jahren. Wir reden immer über Menschenrechte, das ist ja einer der Gründungsmotive für die Vereinten Nationen und wir haben dort ein Volk, dem die Menschenrechte verwehrt werden, also müssten wir eigentlich jeden Tag darüber reden.
Tun wir nicht. Warum? Die Frage kann man sich natürlich stellen. Lassen Sie uns in die Türkei zurückkehren. Das Jahr 2016, ein gescheiterter Putschversuch, wo wir nicht genau wissen, wer dahinter steckt. Ich glaube, das hat bei Erdogan dann das fast zum Überlaufen gebracht. Was hat sich seither in der Türkei, nicht nur für die Kurden, sondern generell für alle, die nicht Erdogan-Anhänger sind, geändert?
Gut, das Fass läuft ja schon ab dem Sommer 2015 über. Und interessanterweise ändert sich dann auch der deutsche Blick auf dieses Thema wieder. Wir haben eine kurze Zeit, in der die Kurdinnen und Kurden hier als Helden gesehen werden. Das ist Kobane, das ist der Völkermord an den Jesiden, der eingedämmt wird dank kurdischer Einheiten. An dieser Zeit sind Kurden Helden. Im Sommer 2015 ändert sich das schon wieder mit dem Einzug der HDP ins Parlament und mit der Politik der Eskalation. Mit dem Sommer 2016 ist Erdogan noch stärker in der Lage, seine Politik umzusetzen, weil er sich dann ja dieses Präsidialsystem dort verabschieden lässt von der Bevölkerung und eigentlich das, was im Städtekrieg 15-16 passiert, legitimieren lassen kann. Also das eigentlich Dramatische, was in der deutschen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, anders als zum Beispiel in der Schweiz, das ist das, was 15-16 in Städten wie Cizre, Nusaybin, Silopi passiert.
Es haben ja große, verharmlosend Aufräumarbeiten stattgefunden. Also die Zahlen, wenn man sie liest, Hunderttausende wurden verhaftet, über 3000 Schulungseinrichtungen wurden dicht gemacht, jede Menge Medien wurden dicht gemacht. Wie muss man sich die Türkei heute vorstellen? Was ist das für ein Land? Ist es ein Land kurz vor der Diktatur? Oder sehen wir das falsch? Wehrt sich ein Land gegen Revolution?
Wahrscheinlich hängt es immer von der Perspektive ab, aus der man das Ganze anschaut. Aus Perspektive der AKP-Anhänger und Mitglieder, und das sind ja Millionen Menschen, die Mitglieder einer AKP sind, sind auch Millionen Menschen, die die AKP wählen, mag das als ein Prozess der Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins wahrgenommen werden. Wenn ich Akademiker sehe, die, mit denen wir Kontakt haben in der Türkei, die ihre Stellen verloren haben, die versuchen, nach Westeuropa zu kommen und hier weiterarbeiten zu können, dann ist das ein Land, in dem Freiheit hochgradig gefährdet ist. Wenn man das aus der Sicht der HDP-Politiker sieht, von denen viele Abgeordnete, viele Bürgermeister, viele einfache Politiker im Gefängnis sitzen, dann ist das wahrscheinlich eine Diktatur, die ihnen verwehrt, ihre elementaren Rechte, nämlich politische Betätigung, ihren elementaren Rechten nachzugehen. Wir haben ja gerade dieses Urteil gehabt vom Menschenrechtsgerichtshof, dass der Demirtas seit 2 Jahren zu Unrecht im Gefängnis sitzt, dass das eine Art politische Geiselnahme war. Der HDP-Präsidentschaftskandidat 2017, der also aus dem Gefängnis Wahlkampf machen musste. Und trotz dieses Urteils wird er nicht freigelassen werden.
Wir sehen auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man sich eben dafür einsetzt, dass türkische Journalisten endlich aus dem Gefängnis kommen, weil das Recht der Pressefreiheit sonst nicht mehr gewährleistet ist, da machen wir uns ganz stark für diese Menschen, die eben im türkischen Gefängnis sitzen, was sicherlich kein Spaß ist. Auf der anderen Seite hören wir von denselben Medien relativ wenig, was mit Assange passiert und was mit Snowden passiert. Wie glaubwürdig ist denn unser Anprangern?
Gut, das ist das, was mich als Medienforscher an diesem Thema fasziniert hat, wie stark Berichterstattung von außen und geopolitischen Interessen der Bundesregierung abhängt. Das kann man schön verfolgen, wenn man das über 20, 30 Jahre mal anschaut, wie sich die Berichterstattung über die Kurdinnen und Kurden im Allgemeinen und über die PKK im Besonderen gewandelt hat. Und das ist faszinierend, wenn man die Idee hat, dass Medien uns als Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen sollen, uns eine Meinung zu bilden und dann vielleicht auch an der Wahlurne entsprechend abzustimmen. wir haben Probleme, wenn wir uns in den herkömmlichen Medien über dieses Thema informieren wollen, was zu finden, was nicht von den Interessen der Bundesregierung gefärbt ist.
Wie sieht das in der Schweiz und in Österreich aus? Sie sind ja mit dem Buch auch auf Lesetour. In Österreich und der Schweiz, Belgien ist die PKK ja auch nicht verboten. Die ist nicht als Terrororganisation in der EU und in den Vereinigten Staaten und in der Türkei natürlich schon. Wie funktioniert dort Presse über die Kurden und merken Sie das, wenn Sie auf Menschen treffen?
Ja, wir erzählen auf dieser Lesetour relativ viel über den Städtekrieg 2015-16, weil wir der Meinung sind, dass dieser Städtekrieg in den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit keine Rolle gespielt hat oder nur eine geringe Rolle, zum Beispiel in diesem Dokumentarfilm über Lela Imrit. Wir erzählen da Details, zum Beispiel Schicksale einzelner Menschen, die von Scharfschützen erschossen wurden, weil sie auf einem Spielplatz waren oder Wasser für ihre Nachbarn holen wollten. In Deutschland stoßen diese Geschichten auf Irritationen. Wir sehen Menschen im Publikum, die weinen, wenn man das im Detail erzählt. Es gibt da eine Geschichte von einem Mädchen, von einem 10-jährigen Mädchen, das tagelang in der Kühltruhe des Hauses aufbewahrt werden muss, weil man nicht nach den religiösen Riten bestatten kann, dass es Scharfschützen draußen gibt. In der Schweiz kannten die Menschen diese Geschichte. Die ist in der NZZ ausführlich mit Bebilderung berichtet worden. In der Schweiz ist die PKK nicht verboten, in Österreich ist es nicht verboten. Also wir haben da eine ganz andere Informiertheit, auch weil Journalisten dort nicht die Schere im Kopf haben. Was auch interessant ist, vielleicht bei dieser Lesetour, wir haben dann im Publikum Leute, die sagen, ich habe eigentlich überlegt, kann ich zu dieser Lesung gehen, ohne dass ich plötzlich diesen PKK-Stempel, Terrorstempel abbekommen habe? In der Schweiz habe ich als Journalist kein Problem damit, weil es gibt kein Verbot, also kann ich auch darüber schreiben. Ich kann auch über Aktivisten schreiben, die im Gefängnis waren, weil sie bei der PKK waren, in der Türkei im Gefängnis waren, dann entkommen sind, jetzt in der Schweiz im Exil leben. Ich kann über die eine ganze Seite Reportage schreiben. Das haben wir in deutschen Medien so nicht gefunden.
Aber das deutsche Medien sehr einseitig und geopolitisch auf Washington ausgerichtet berichten. Das erleben wir eigentlich jeden Tag, auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, wenn es um die Palästinenserfrage geht, weil Sie von der Kurdenfrage sprechen. Deswegen nochmal zum Buch, es hat mich doch sehr, sehr stark daran erinnert, dass ich denke, eigentlich könnte darauf stehen, auch die Palästinenser müssen man die Orte austauschen, aber eigentlich ist das so ähnlich, das sind dieselben Akteure, die ihre komischen Spiele spielen, weil wenn Sie sich, was Sie gerade so gesagt haben, dass ein Kind in der Kühltruhe aufbewahrt werden muss, es wurde umgebracht und kann nicht beerdigt werden nach den Riten, wenn Sie das genauso über Menschen in Gaza schreiben würden, dann würde man ihnen sofort nicht das Terrorschild anhängen, weil sie würden ja dann über die Hamas zum Beispiel sprechen.
Nee,
sie wären dann Antisemit.
Ja, man kann das sogar noch allgemeiner sagen. In Salzburg hat einer unserer Zuhörer vorgeschlagen, dass wir das Buch doch die Menschen hätten nennen sollen. Ja. Weil es eigentlich darum geht, wie wir zusammenleben wollen. Wie können wir zusammenleben? Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass Geschlechter gleichberechtigt zusammenleben können? Wie schaffen wir es, unser Leben so zu organisieren, dass wir nicht ständig fremdbestimmt agieren müssen? Und das ist das Thema, um das es in dem Buch geht. Und das ist das Thema, was einem auch klar wird, wenn man aus seiner deutschen, westlichen Blase rausgeht und schaut, welche Schwierigkeiten Menschen wie die Kurden, wie die Palästinenser haben, so zu leben, wie sie gern leben würden.
Ich möchte noch mal auf Rojava kommen, weil Rojava ist doch ein Beispiel, wie die Welt aussehen könnte, selbstbestimmt, ohne diese Form des harten Kapitalismus. Man treibt trotzdem Handel und ein Geben und Nehmen, aber eben, ich glaube, es wird fairer verteilt. Es gab ja im Jahre 2018, ich weiß nicht genau, wann das war, die Operation Olivenzweig. Können Sie vielleicht sagen, welcher Monat das war? Da wurde ja ein Krieg gegen diese Region betrieben, das hat mit Krieg nichts mehr zu tun.
Ich war gerade irritiert über Operation Olivenzweig, das ist wahrscheinlich die türkische Bezeichnung dafür. Ich nenne das völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Weil die Türkei, NATO-Mitglied.
Ich habe das mal so genannt, wie das bezeichnet wird.
Ja, das ist auch ein Beispiel dafür, wie über Sprache Politik gemacht wird. Was sollen wir hier im Westen gegen eine Operation Olivenzweig haben? Ne? Ja. Olivenzweig, das kennen wir aus Griechenland, Olympia.
Alles, ich sage nur Enduring Freedom und so weiter. Das hat alles diese.
Ja. Aber es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Man hat mit allem, was man hat an Luftwaffe, einen kleinen Kanton in Rojava, Afrin, bombardiert, hat den sich so zurechtgeschossen, dass man dann auch mit Hilfe ehemaliger dschihadistischer Kräfte das relativ kampflos einnehmen konnte. Auch weil die kurdische Bewegung entschieden hat, nicht Zivilisten leiden zu lassen, nicht stärker als nötig und die Stadt Afrin, das Zentrum dieses Kantons, kampflos freizugeben.
Dass wir Erdogan heute in der Situation sehen, dass er eigentlich sehr stark machen kann, was er will, und obwohl das vielen nicht schmeckt, dass sie da einen den sauren Apfel beißen, das hat doch auch mit der Situation in Syrien zu tun. Da sehen wir auch wieder bei MBS, also dem aktuellen Kopf Saudi-Arabiens. Ich glaube, Erdogan, ist eine Theorie, hat sich versprochen, wenn Syrien zerschlagen wird, er war ja lange mit Assad im Badeurlaub, also Erdogan, wenn Syrien zerschlagen wird, kann ich dort die Kurden aus meinem Land einfach abschieben. Und das hat jetzt doch nicht so geklappt.
Ja, ich glaube, er hat vor allen Dingen Angst, dass diese Idee Rojava in sein Land übergreift. Deswegen wird er alles tun, dieses Projekt zu zerstören. Also wenn die USA dort abziehen sollten und kein Ersatz da ist, also keine Schutzmacht, die den Kurdinnen und Kurden dort hilft, dann wird die Türkei dieses Projekt zerstören. Mhm. Also Afrin war dafür nur ein Anfang. Der Krieg gegen Afrin. Man ist auch interessant, wie das begründet wurde, auch interessant, wie das sich in den deutschen Medien dann verändert hat. Wir haben ja am Anfang relativ 1:1 das übernommen, was an Begründung aus Ankara geliefert wurde. IS-Terroristen in Afrin bekämpfen, die es da nie gab. Das haben dann Aktivistinnen und Aktivisten, auch Deutsche, immer wieder an die Journalisten zurückgespielt. Da gibt es keine IS-Terroristen. Und dann hat sich ein bisschen verändert, die Berichterstattung. Da hatten wir ja in Berlin hier am 3. März 18 diese Großdemonstration gegen diesen Afrin-Krieg. Da ist dann auch Mobilisierung passiert, als die Medienberichterstattung sich ein bisschen verändert hat und die Völkerrechtswidrigkeit dieses Krieges klarer in der Öffentlichkeit benannt wurde.
Lassen Sie uns aber mal die Schattenseite der PKK und der Geschichte der PKK sehen. Die PKK hat auch Menschen getötet.
Ja, sogar eigene Mitglieder im Machtkampf.
Mhm. Also ist auch sehr brutal vorgegangen, das muss man einfach sagen.
Ja, brutal vorgegangen gegen alle, die sie bekämpft hat. Dieses Propaganda der Tat führt in den späten 70ern und 80ern dazu, dass Großgrundbesitzer angegriffen werden, kurdische Großgrundbesitzer, dass Unschuldige bei Anschlägen sterben. Es führt zu Zwangsrekrutierung von Kämpfern, also Menschen, die gegen ihren Willen dann in die Reihen der PKK eingegliedert werden. Das sind alles Dinge, die man wissen muss. Man sollte aber auch wissen, dass die Partei sich dieser Vergangenheit gestellt hat, auch selbstkritisch gestellt hat. Das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Bewegungen, dass man das diskutiert hat, diskutieren musste, weil man ja immer wieder verloren hat. Man hat in den 70ern den Kampf verloren, man hat in den 90ern verloren. Mit der Festnahme von Öcalan ist ein bestimmter Teil dieses Kampfes einfach zu Ende, als Niederlage auch gesehen worden. Und man muss fragen, was haben wir dazu beigetragen, dass wir diesen Kampf nicht gewonnen haben? Und das sind unter anderem diese Verbrechen, die innerhalb der Partei passiert sind und die gegen Unschuldige passiert sind.
Mhm. Erleidet die PKK und Öcalan im Grunde dasselbe Schicksal, wie das die Hamas, die PLO, Arafat und das Schicksal der Palästinenser, wie wir das hier sehen können, man kann das vergessen, man hat einfach keine Verbündeten, man wird ständig benutzt und weil man eben auch keinen eigenen Staat hat, weil man kein Militär hat, muss man sich damit abfinden, dass man sich in der Auflösung befindet?
Es gibt keine natürliche Schutzmacht, das mag eine Parallele sein zu den anderen genannten Bewegungen. Aber was es gibt, ist die theoretische Anstrengung. Die theoretische Anstrengung, die eigene Idee zu fundieren und damit auch zu legitimieren. Unter anderem für Menschen, die vielleicht KenFM schauen und sagen, das ist was, was uns hinausführt aus dem, in dem wir im Moment leben. Insofern sehe ich da schon einen Unterschied zu den anderen genannten Bewegungen.
Lassen Sie uns an dieser Stelle Sie sind Medienwissenschaftler, über Medien sprechen. Kurdische Medien sind nicht überall auf diesem Planeten erlaubt. Sondern wenn sie on air gehen, werden sie relativ schnell abgeschaltet, da wird ihnen die Lizenz entzogen, obwohl sie sogar mal eigene Satellitenprogramme hatten. Aber das ist wieder ein Kommen und Gehen, je nachdem, wie stark die Europa und die USA, die NATO auf die Türkei im Moment angewiesen ist. Dann muss man dafür, wenn der sagt, das muss weg, dann wird es abgeschaltet. Wie sieht es denn eigentlich mit linken Medien aus? Wie berichten die denn eigentlich über das Kurdenproblem, die Kurdenfrage? Steht der rot-grüne Senat in Berlin hinter den Kurden und hinter Kämpfern für die Kurden oder Menschen, Aktivisten, linke Aktivisten, die sich für die kurdische Sache einsetzen? Und darüber sollten wir mal reden. Kann man sagen, ja, da haben sie einen starken Partner.
Na, da können wir vielleicht dann noch darauf zurückkommen, erst noch vielleicht auf die Medienfrage einzugehen. Was für mich als Medienforscher interessant ist, dass die Kurden ein Beispiel dafür sind, wie Medien und Nationen zusammenhängen. Dass wir uns irgendwann als Deutsche gesehen haben, hat auch viel mit Medien zu tun, hat mit Zeitungen zu tun, mit Büchern, hat damit zu tun, dass wir zwar nicht alle zur gleichen Zeit eine bestimmte Zeitung gelesen haben, aber immer gewusst haben, dass andere Menschen fast zur gleichen Zeit das Gleiche lesen. Hat damit zu tun, dass Zeitungen dieses Innen und Außen konstruiert haben, schon über Innen- und Außenpolitik. Zeitungen haben uns erzählt, unseren Vorfahren erzählt, wer zu Deutschland dazugehört und wer nicht dazugehört.
Das heißt, sie sind identitätsschaffend.
Nicht nur identitätsschaffend, sondern, glaube ich, nationenschaffend. Und dass die Kurden sich seit vielleicht 30 Jahren als Nation sehen können, anders als das zum Ende des Ersten Weltkriegs war, hat viel mit den Medienrevolutionen zu tun, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das kurdische Nationalbewusstsein wird auch von transnationalen Fernsehsendern befeuert. Von Sendern, die in Westeuropa gegründet werden, dann immer wieder verboten werden, die umziehen müssen, weil Ankara Druck ausübt auf die Lizenzgeber. Ob das nun in Frankreich, in Dänemark, in Belgien ist, wird immer Druck ausgeübt, weil die Türkei ja dieses um jeden Preis verhindern will, die Entstehung eines kurdischen Nationalbewusstseins. Aber das befeuern diese Fernsehsender, weil da Kurden sehen, dass es andere Menschen gibt, die ähnliche Sprachen sprechen, vielleicht auch den anderen Dialekt, vielleicht sprechen die Sorani und nicht Comanche, aber sie singen die gleichen Lieder, sie haben die gleichen Klamotten an, ja, sie beziehen sich auf die gleichen Traditionen. Man sieht also diese Menschen. Das, glaube ich, ist wichtig für eine Nation, dass man die, die dazugehören, irgendwo sehen kann. Da kann ich eine große Demonstration machen, ich kann ein Kulturfestival machen, dass ich mich auf der Straße auch körperlich sehe.
Da aber kommen sehr viele Menschen.
Da kommen sehr viele Menschen, auch deshalb, weil man sich als Nation fühlen will, aber diese Fernsehsender sind durch nichts zu ersetzen, weil man da jeden Tag kurdische Seifenopern sieht, man sieht Menschen, die diese Lieder singen, man sieht Menschen, die sich streiten, auch über innerkurdische Fragen streiten.
Man versteht sie als Teil einer großen Gruppe, die man sonst vielleicht gar nicht gesehen hat.
Genau, man versteht sie als Teil dieser großen Gruppe. Dann mit Internet ist das noch verstärkt worden. Im Internet kann ich jetzt über die sozialen Netzwerke mich mit anderen Kurdinnen und Kurden befreunden, kann da in meiner Sprache schreiben, kann Sachen diskutieren. Das ist vor den 80er Jahren auch nicht möglich gewesen. Klar, die PKK ist ein dritter Faktor, der zu dieser Bewusstwerdung der kurdischen Nation beiträgt. Also ohne PKK kann man sich auch nicht vorstellen, dass die kurdische Nation sich heute so versteht, wie sie sich verstehen würde. Also insofern war das für mich als Medienforscher interessant, wie Nationenbildung, dieses Selbstbewusstsein einer Nation mit Medien zusammenhängt. Mhm. Klar, Rot-Rot-Grün, klar, wir haben in Berlin gerade diese Demonstration gehabt, 25 Jahre PKK-Verbot, wo der Senat, der ja nicht CDU-dominiert ist, entschieden hat, dass bestimmte Fahnen nicht gezeigt werden können. Wir haben hier Polizeieinsätze.
Mhm. Die auch Razzien bei linken Aktivisten machen.
Wir haben Razzien bei linken Aktivisten, wir haben Razzien bei kurdischen Verlagen in Neuss gehabt, also undenkbar eigentlich, dass da kein Aufschrei passiert ist in der deutschen Medienlandschaft, auch bei den linken Medien eher vorsichtig, dass dieser Verlag, Mesopotamien Verlag in Neuss, durchsucht worden, der unter anderem Öcalan verlegt, aber auch kurdische Vokabelbücher, da wo Kinder irgendwie diese Sprache lernen können.
Da gibt es ja diesen bösen Spruch von der kurdischen Kollegin, Hitler ist erlaubt, ein kurdisches Grammatikbuch ist verboten.
Ist verboten und es gibt diesen Aufschrei nicht. Gerade Bücher und Deutschland, da müsste man ja sofort alarmiert sein, wenn man so an 33 denkt. Aber nö, es sind halt, ist halt Öcalan, sind die Kurden, naja, wird schon irgendwie alles richtig sein, was der Staat sich da ausgedacht hat.
Mhm. Wenn es darum geht, dass die jüdische Kultur in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise so attackiert würde, ich glaube, da wäre hier die Hölle los. Ja. Warum dieses Doppelsprech, warum diese Scheuklappen? Ich denke, es geht um die Befreiung der Menschen, es geht um Menschenrechte, es gibt ein anderes Weltbild, es geht um eine andere Form des Zusammenlebens auf diesem Planeten. Warum diese Scheuklappen?
Ich glaube, wir können uns Menschengruppen gar nicht mehr anders vorstellen als zu Nationalstaaten gehörend. Wer keinen Staat hat, hat in dieser Welt keinen Status und damit auch keine Stimme. Und die Kurden haben eben keinen Sprecher des Außenministeriums, sie haben keinen Regierungssprecher. Die Parteien, die sie haben, sind in Deutschland zum Teil verboten. Die Vereine haben Schwierigkeiten, Dinge zu machen. Es gibt also für Journalistinnen und Journalisten keine Ansprechpartner, an die sie sich wenden können, keine glaubwürdigen Quellen. Der Journalismus neigt ja dazu, dass er offiziellen Quellen mehr glaubt als anderen Quellen. Deswegen übernimmt er zunächst mal bei diesem Angriffskrieg gegen Afrin die Deutung, die die Türkei hat. Und es braucht eine ganze Weile, bis alternative Deutungen in die Öffentlichkeit kommen. Es sind kurdische Journalistinnen und Journalisten in Afrin, die dort berichten. Die werden aber wieder als Aktivistinnen wahrgenommen, als Menschen, die Partei nehmen mit einer bestimmten Sache und folglich als nicht glaubwürdig eingeschätzt werden. Mhm. Ich habe Berichte gelesen, Interviews mit kurdischen Journalistinnen, die dort in Afrin waren und die verzweifelt sind. Sie haben berichtet, aber die Welt hat sie nicht gehört, weil sie als parteilich wahrgenommen worden, nicht als keine glaubwürdige Quelle. Stattdessen hat man lieber das genommen, was das Außenministerium in Ankara darüber
hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man das auch so sehen muss, wenn man, ich glaube, es gibt in London diese syrische Stelle für Menschenrechte, die ist auch eine Person, die da sitzt. Wenn das, was dort verkündet wird, nicht in die geopolitische Agenda passt, dann wird es deswegen schon nicht gebracht, weil es eben nicht reinpasst.
Ja, klar, bestimmte politische Linien werden ausgeschaltet. Und klar, wenn ich dann weiß, wie viel Geld zum Beispiel Israel in die Hand nimmt, um eine bestimmte Deutung der jeweils aktuellen Regierungspolitik in der westlichen Öffentlichkeit zu erzeugen, dann reden wir da einfach von Dingen, die man nicht miteinander vergleichen kann.
Ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, der vielleicht auch damit zu tun hat, dass es im Moment keinen Staat gibt. Wenn man sich die Region anschaut, ja, also wo Kurdistan, die Region, wie die aussieht, sie ist sehr bergig. Und in ihrem Buch wird auch beschrieben, diese Berge sind quasi ein enormes Hindernis, dass man sich gar nicht so richtig treffen konnte. Man braucht auch kein Militär. Die Berge haben einen geschützt, ähnlich uneinnehmbar wie Afghanistan. Ja. Beschreiben Sie mal, dass die Topografie sehr viel mit dem Status quo der Kurden heute zu tun hat.
Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was man braucht, um sich als Nation wahrnehmen zu können. Man muss die anderen sehen können. Und wenn ich in einer Bergregion lebe, in der ich tagelang brauche, um ins nächste Tal zu kommen, in einer Region lebe, in der die, wie Öcalan das nennt, nennt, Kolonialmacht, die Verkehrswege so anlegt, dass man ins Zentrum kommt, auch um die Rohstoffe abtransportieren zu können, aber nicht so anlegt, dass man auch einfach die Nachbarstadt erreichen kann, dann habe ich halt Schwierigkeiten, die anderen zu sehen und mich auch als Nation wahrzunehmen, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Insofern ist es vielleicht kein Wunder, dass die Kurdinnen und Kurden auch bis heute anders sind als die anderen Volksgruppen, die in der Region leben, weil sie mit einer ganz anderen Topografie klarkommen müssen. Ich meine, wir kennen das hier, die Schweizer sind auch irgendwie anders. Ne? Die haben auch die Berge und sind, glaube ich, auch deshalb anders. Die Österreicher sind auch wieder anders als die Deutschen. Klar, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auf Glatteis, wenn wir darüber weiterreden.
Das ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Aber das, doch, ich finde es interessant. Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum gerade in Bergregionen wie der Schweiz Menschen angefangen haben, sich intensiv mit Uhrentechnik zu beschäftigen. Ja. Wenn du im Winter da ja ewig eingeschneit bist, da brauchst du die Ruhe, da kommst du eh nicht weg. Und dann Alpenbarock, was die Sicht verstellt, sage ich mal, dann bist du da im Kämmerchen. Das glaube ich schon, dass das etwas mit den Menschen zu tun hat. Eine Frage, die sich bei diesem Buch bei mir aufgedrängt hat, nachdem ich von vielen Protagonisten gelesen habe. Wie viel Sehnsucht steckt auch dahinter in Rojava, sich selber und über die Kurdenfrage, sich selber zu, ich weiß nicht, ob das Wort von enttäuschen, wie das rückwärts heißen würde. Man ist enttäuscht über das, was aus der DDR geworden ist. Man hat sich damals auch sehr stark über die Palästinenserfrage engagiert im Mittleren Osten, um über den Kapitalismus eine Aussicht zu bekommen, da rauszukommen. Ist das, was in Rojava passiert, auch für viele so ein Ding, den Neoliberalismus zu überwinden, wo ich sage, ist eine tolle Idee, aber ihr schafft es ja nicht mal in Deutschland, die Aufstehbewegung an den Start zu bekommen. Wie viel davon ist genauso am Greißbrett im Kopf entstanden und eine Ideologie und es ist praktisch Fronturlaub mit revolutionären Vorzeichen und wenn es dann eng wird, fährt man wieder nach Hause.
Ja, dieses Ende des Realsozialismus ist ja ein Schlag, von dem sich das Denken in Utopien bis heute nicht richtig erholt hat. Es ist 30 Jahre her und wir haben immer noch Schwierigkeiten, über Utopien nachzudenken, weil diese eine Utopie oder diese eine Alternative, die es gegeben hat, so diskreditiert ist, dass sich niemand traut zu sagen, lasst uns doch mal anders leben. Es wird das Ende der Geschichte verkündet in den 90er Jahren und das nehmen auch linke Aktivistinnen ernst. Sie trauen sich nicht mehr, in Alternativen zu denken und so ein Projekt wie das in Rojava, das weckt Hoffnung, glaube ich. Das ist was.
Aber das ist ja ein Gegenpol zum großen Trend, dem linken Imperialismus.
Ja, mag sein, dass es ein Gegentrend ist, aber trotzdem sieht man da das, was man hier nicht mehr für möglich hält, eine Alternative aufzubauen. Das sieht man, das funktioniert dort, also will man, glaube ich, auch davon lernen. Das war das, was ich an meinen Gesprächspartnern so schön fand. Wir haben ja viele Interviews geführt, auch mit deutschen Aktivistinnen, deren Augen geleuchtet haben, wenn sie von diesem Projekt erzählt haben. Nicht so sehr, weil sie dachten, sie können jetzt als Westeuropäer da hingehen und den Kurdinnen erzählen, wie sie ihre Revolution zu machen haben, sondern weil sie dachten, da können sie lernen. Wie funktioniert denn das in der Realität? Wie funktioniert das?
Wie fühlt sich eine Utopie an?
Ja, wie fühlt sich eine Utopie an? Wie fühlt sich in dieser neoliberalen Welt an, mal was ganz anderes versuchen zu können? Und die kommen dann, klar, ist immer die Frage, wenn man da jetzt so als Revolutionstourist hingeht, dann hat man wahrscheinlich Probleme, vielleicht noch mehr Probleme, wenn man anfängt, den Leuten vor Ort erklären zu wollen, wie die Welt funktioniert, wie man zum Beispiel das Verhältnis zu USA zu gestalten hat, wie man das mit Israel und Damaskus zu sehen hat. Das wird da wahrscheinlich nicht so gut ankommen, aber wenn man als Lernender hinkommt und versucht, das, was wir vorhin besprochen haben, als die Menschen, wie kann man zusammenleben, wenn man versucht, das, was man da lernt, hier einzubringen, dann scheint mir das ein ganz, ganz, ganz gangbarer Weg zu sein. Und was interessant ist bei dieser Lesetour, die wir mit dem Buch machen, wir kommen in Deutschland in solche alternativen Projekte. Wir waren im Wendland zum Beispiel, so Gorleben, Anti-Atom-Bewegung. Da interessiert man sich für die Kurden. Wir waren im Raum Stuttgart bei Stuttgart 21 Gegnern. Ja. Da interessiert man sich für die Kurden. Weil
auch im Hambacher Forst wird man sich für die Kurden
interessieren. Ja, wir haben viele Leute getroffen, die nicht zu unserer Lesung kommen konnten oder weil sie im Hambacher Forst unterwegs waren oder die am nächsten Tag losgefahren sind. Also diese Kämpfe scheinen zusammenzuhängen. Einerseits sich für die Kurdinnen einzusetzen, da Solidarität zu üben, darüber mehr zu wissen und hier in Deutschland sehr konkret in Kreuzberg, im Hambacher Forst, in Stuttgart, im Wendland, in Mietshäusersyndikaten, Syndikatprojekten sich einzusetzen für eine Alternative, für Utopien, die auch im Kleinen funktionieren können, selbst in dieser vermachteten Welt, in der wir leben.
Mhm. Was haben Sie denn über dieses Buch gelernt, also auch bei der Lesung an Begegnungen, was Sie überrascht hat?
Na, mich hat überrascht und erfreut, wie viele Menschen es gibt, die auf der Suche sind, die auf der Suche nach Alternativen sind. Also einmal hat mich das überrascht bei den Interviews, die wir geführt haben, weil wir, klar, wir erzählen in dem Buch 12, 13 Lebensgeschichten ausführlich, aber wir haben natürlich mehr Menschen gesprochen, mit denen wir da die Lebensgeschichten geteilt haben. Also ich war begeistert, was es für Aktivitäten in diesem Land gibt, die man nicht sieht, wenn man einfach nur seinem normalen Bürojob nachgeht und sich um seine Familie kümmert, den Alltag managt und organisiert. Mhm. Und jetzt bei diesen Lesungen, weil wir haben jetzt 22 Lesungen gemacht, hatten da knapp 1500 Leute da, mit denen wir hinterher und vorher und dabei immer wieder auch über Alternativen, über ihre Lebensideen reden. Und diese Menschen, die sind real, die sind da, obwohl wir sie in der Medienöffentlichkeit eher suchen müssen.
Mhm. Ich gehe davon aus, dass bei diesen Lesungen auch sehr viele Menschen sind, die politisch interessiert sind, die sich als links verstehen oder die eine andere Welt wollen, auch als konservativ verstehen, ja. Kann man es genauso sagen. Wenn heute links, weiß man ja so gar nicht genau mehr, was das ist. Das müssen sie auch einräumen, weil ich denke einfach, dass die Position zu links sich mit dem Weg nach oben an die Spitze der Mühre immer ein bisschen verändert. Das sehen wir ja. Das ist ja das Dilemma bei der Angelegenheit. Aber gab es auch Türken, die sehr kritisch dahin, ja, wollen wir mal sehen, was sie jetzt über die PKK erzählen. Gab es die auch?
Gut, das Faszinierende an dem Projekt HDP ist ja, dass das kein ethnisch-kurdisches Projekt ist. Das sind türkische Linke, türkische Aktivisten, die sagen, ja, wenn man einmal weiß, was mit den Kurden im Südosten des Landes passiert, wenn man weiß, was mit den Kurden auch im ganzen Land passiert, dann kann ich eigentlich nicht mehr stillhalten, dann muss ich mich dafür einsetzen, dann muss ich dafür sorgen, dass Menschenrechte für alle Menschen im Land und hier in Deutschland dann halt auch für alle Menschen, die hier sind, gelten. Insofern sind es keineswegs nur Kurdinnen und Kurden, die wir da treffen und die sich da einsetzen, sondern auch Türkinnen und Türken, Menschen ganz anderer Nationalitäten.
Dieses Interview soll ja dazu dienen, dass Kurden und Türken auf jeden Fall aufeinander zugehen, weil es hat keinen Sinn, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, was er alles falsch gemacht hat. Ja. Die Kurdenfrage lässt sich genauso wenig militärisch lösen wie die Palästinenserfrage.
Das ist ja auch der Ansatz von Demirtas, der sagt, okay, Vergangenheit ist vergangen, wir müssen zusehen, dass wir zusammen eine Türkei bauen, in der wir alle miteinander leben können, in der wir alle unser Glück finden können.
Können Sie mir sagen, warum das so schwer für die Türken zu verstehen ist, die Situation der Kurden, wo sie doch selber wissen, wie sich das anfühlt, zumindest in Deutschland immer so auch als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden? Also dieses Gekränktsein, dieses ständig, wann gehst du wieder zurück und so weiter, diese ständig schlechte Behandlung, dass, wenn sie dasselbe mit den Kurden tun, müssen sie doch nachvollziehen können, dass das sie stört, weil sie stört das ja auch in anderen Ländern, wenn sie als die Türken wahrgenommen werden, die Gastarbeiter und...
Ja, das ist ja für Menschen, die im hegemonialen Modus leben, ist es immer nicht so einfach, das zu sehen. Wir hatten auf einer der Lesungen einen Menschen, der Gülen-Anhänger war und nach diesem Putschversuch im Sommer 2016 nach Deutschland fliehen musste. Und der kam nach der Lesung zu uns und meinte, jetzt, wo er selber Opfer geworden ist, jetzt weiß er, wie es den Kurden die ganze Zeit schon geht. Und jetzt ist er in der Lage, sich dafür einzusetzen, dass das Zusammenleben anders organisiert wird.
Mhm. Wäre das ein Traum für Sie, wenn Sie in einem türkischen Kulturzentrum stattfinden würden mit einer Lesung, in der Diskussion mit Türken?
Immer gut. Also alle Menschen, die sich für dieses Thema interessieren sollen, kommen, sollen mit uns diskutieren. Warum nicht in einem türkischen Kulturzentrum? Wäre perfekt.
Mhm. Zum Schluss ein Satz, den ich gelesen habe in Ihrem Buch, den können Sie vielleicht nochmal erklären, wenn wir das nicht schon die ganze Zeit getan haben, aber hier lese ich, die Kurdenfrage ist eine Klassenfrage. Da geht es um Klassenbewusstsein. Ich glaube, dieser Begriff, den können viele Leute gar nicht mehr verstehen. Was verstehen Sie denn unter Klassenfrage, Klassenbewusstsein?
Ja, die Spaltung zwischen Türken und Kurden ist auch eine soziale Frage. Man muss sich nur anschauen, wo die jeweiligen Gruppen leben. Wenn man nach Istanbul geht, die 3 Millionen Kurden leben zum großen Teil auf der asiatischen Seite. Wer Istanbul kennt, wer es auch noch in der Zeit vor 2013, 14 kennt, das ist eine tolle Großstadt, die damals zumindest eher an Berlin erinnert hat, als an irgendeine andere Großstadt da im Mittleren Osten. Ja. Aber die asiatische Seite ist anders. Das ist die Seite, wo die Armen leben. Wenn man dann schaut, wo arbeiten die Kurdinnen und Kurden, dann sind die in Dienstleistungsberufen unterwegs. Die machen in den Hotels die Betten, die bringen da die Cocktails. Wenn man schaut, wie viele Ärzte gibt es in den kurdischen Gebieten und wie viele gibt es in der Türkei insgesamt? Wie ist die Infrastruktur aufgebaut? Welche Sozialleistungen habe ich? Wo stehen die Kurdinnen und Kurden in der Einkommensstruktur? Dann sehe ich, dass das eine soziale Frage ist. Dann sehe ich, dass die Gruppen sind, die am stärksten auch sozial unterdrückt sind. Nicht nur, weil sie Kurden sind, sondern auch, weil sie weniger Möglichkeiten, weniger Ressourcen haben als andere Menschen in dem Land.
Mhm. Herr Professor Meine, wir haben Sie eingeladen, weil wir es wichtig finden, dass wir in der Öffentlichkeit, im deutschsprachigen Raum, das sind immerhin 100 Millionen mit der Schweiz und Österreich, über die Kurden reden, unverstellt. Und dazu kann dieses Buch dienen, weil es eine andere Perspektive nochmal zeigt, vor allem weil sehr viele junge Kurden oder auch Nicht-Kurden, aber Türken und auch Nicht-Türken, sich auf der menschlichen Ebene damit beschäftigen. Wie sieht es denn eigentlich mit den Rezensionen zu diesem Buch aus? Wird es Ihnen aus den Händen gerissen? Ich meine, ich kenne die Antwort. Kriegen Sie einen Topplatz auf der nächsten Buchmesse? Oder wie ist das? Das ist doch ein Buch, was zum, darüber letztendlich sagt, zum Frieden auch vor die Hand reicht. Wie ist es?
Es gibt eine unsichtbare Linie, über die wir nicht rüberkommen. Wir kommen in Alternativmedien, ins Internet, wir kommen ins Neue Deutschland, wir kommen also in linke Medien, weil das vorhin angesprochen wurde und von mir nicht beantwortet wurde.
Mit gleichem Zusatz aber noch, ne? Gibt es da noch so einen Zusatz?
In den linken Medien nicht. Wir kommen auch in türkische Publikationen rein, in kurdische sowieso. Wir kommen in die Regionalpresse, in die große Regionalpresse nur mit diesem Zusatz. Das Beispiel dafür ist die Leipziger Volkszeitung, die eine große, sehr gute Rezension gemacht hat, auch sehr gut bebildert, die aber in einem Halbsatz erwähnt hat, dass man genau genommen Terrorpropaganda in die Hand nimmt, wenn man dieses Buch liest, weil es sich doch solidarisch mit der PKK verhält. Mhm.
Herr Mein, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich kann dieses Buch, Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion, von Ihnen, Professor Michael Mein und Kerem Schamberger, nur empfehlen. Wenn man jetzt so ganz wenig Ahnung hat von den Kurden, lohnt es sich auf jeden Fall noch parallel dazu, Bücher zu bestellen, zu lesen oder im Internet sich dazu ein paar Dinge anzugucken. Aber auch für alle, die sagen, ich möchte mich ins Thema einlesen, ist es so sehr interessant, weil hier geht es vor allem über eine ganz persönliche Sichtweise von Menschen, die sich die Frage stellen, warum die Kurden seit so vielen Jahrzehnten, seit knapp 200 Jahren, warum die so ungerecht behandelt werden und wenn man bei dieser ungerechten Behandlung wegguckt, ob das nicht etwas über einen selber sagt. Und wenn da in sich bei dieser ungerechten Behandlung nicht eine Form von Rebellion spürt, die gar nicht bewaffnet sein muss, sondern einfach das als ungerecht empfindet. Mit dem stimmt ja irgendwas nicht. Ich glaube, bei den meisten Leuten stimmt was. Mir ist es so ergangen, ich habe das gelesen, dachte, ist nicht cool, was da eigentlich passiert. Ich kenne mich mit den Kurden ganz gut aus, aber sie haben es mit dem Buch wirklich geschafft, da wieder was zu triggern. Und ich finde es einen sehr schönen Einstieg, weil es eben so harmlos da reinplätschert. Es ist ja nicht marxistisch, leninistisch geschrieben, man braucht da kein Fremdvölkerlexikon.
Da ist auch kein Politsprech drin.
Ja, auch das nicht, sondern fängt eben an, sich da mit zu beschäftigen, sagen, stimmt, hier stimmt etwas nicht und dass wir vielleicht alle unsere Brille abnehmen und uns selbst die Frage stellen, ob wir uns hier nicht viel stärker engagieren müssten. Ich glaube, die Antwort heißt ja. Herr Professor Mein, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Michael Mein. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt die Menschen.